redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie, worin zwei Menschen über Neuigkeiten und Sonstiges zum Thema Fotografie besprechen. Der eine davon ist Chris Marquardt.
Du änderst die Ansage.
Ja, ich weiß nicht, es war mir gerade für mir das so, ich, aber.
Bist du gesund?
Du merkst ja, Hilfe? Du merkst ja, dass ich irgendwie, dass ich mein Gehirn ist nicht das alles. Ich brauche Hilfe dringend. Seit den 80er Jahren schon, aber es kümmert sich ja keiner.
Mist. Hallo Holger,
hallo. Es hält sich in Grenzen. Okay. Mir geht nach wie vor, aber das erzähle ich ja jedes Jahr und jeden Winter, mir geht nach wie vor diese Kälte und dieses Graue, das geht mir immer noch aufs Gemüt. Das ist alles nicht toll.
Wobei, die letzte Sendung war ja richtig fluffig.
Das stimmt. Was haben wir denn da richtig gemacht?
Ich weiß auch nicht. Also das war, glaube ich, einer der ersten Tage, wo wieder so richtig viel Licht war und war und so. Und da haben wir beide irgendwie, ja, da ging es so richtig gut ab.
Ja. Nee, und ich sitze ja auch am Fenster und es ist grau. In grau, grau in grau. Also die dunklen grauen Wolken ziehen am etwas helleren grauen Himmel vorbei.
Ich sehe ein paar blaue Flecken zwischen den Wolken.
Hier, null, nischt.
Aber ich kann nicht hingucken, weil dann schaue ich in die falsche Richtung fürs Mikrofon.
Die Bäume sind nach wie vor aus Stein. Die Menschen sind aus Stein. Alles ist aus Stein. Berlin, steinerne Stadt. Gibt es ein sehr schönes Buch. Steinerne, kennst du von, wie heißt denn dieser Cartoonist? Jason Lutz, Berlin, steinerne Stadt, und dann gibt's noch Berlin, also er hat so eine Berlin-Trilogie geschrieben, und das sind ganz tolle Bücher.
Oh,
auch super gezeichnet.
Kurz so ein, zwei, das gefällt mir, der Stil gefällt mir.
Der Stil ist total geil, und der brauchte mehrere Jahre, braucht er für so ein Buch. Der extrem langsam arbeitet und sowas, also wirklich spannend.
Das kenne ich, langsam arbeiten kann ich auch. Das hat andere Gründe. Ja, gut, wenn die Kälte uns zusetzt, dann lass uns doch mal eben über Sibirien reden.
Ah, jetzt wird's problematisch. Na gut. Mhm. Du warst, jetzt wird's das. Weil nämlich, ich habe auch schon mit Andrea Diener war ja am Baikalsee,
ja.
Und ich habe mit der auch schon eine Folge aufgenommen, die muss ich allerdings noch schneiden und bin noch nicht dazu gekommen.
Mal
und
schauen,
Andrea sagte aber, du musst die schnell veröffentlichen, bevor du die nächste Sendung mit Chris machst. War ja auch am Baikalsee.
Du, ich habe mir hier aufgeschrieben, Frau Diener steht hier tatsächlich in meinen Notizen, weil die hatte ja jetzt auch die Sendungen über Osteuropa mit dir.
Ja.
Und ich war ja vor dem Baikalsee auch noch ein paar Tage in Moskau. Und da habe ich dann doch viele Dinge wiedergefunden. Also ich glaube, wir müssen es auch nicht wirklich groß breit treten. Vielleicht reden wir ein bisschen über die Fotografie dort, weil da hast du vielleicht mit der Andrea nicht so viel drüber geredet.
Ich glaube, gar nicht, glaube ich sogar. Ja.
Das ist doch schön.
Warum überhaupt will man bei dem Wetter...
Ich habe dir einen Link mit Bildern geschickt. Ich habe nämlich so ein kleines Online-Album gemacht.
Oh.
Und wenn du da guckst, dann weißt du vielleicht, warum man da fotografieren
möchte.
Ja, okay.
Boah, geiles Licht.
Wenn man
da hin
möchte. Also wir hatten tatsächlich wieder so Sibirien-typisch Sonnenschein zum Abwinken.
Mhm.
Die haben dort, ich glaube, so 200 Sonnentage im Jahr. Also da ist richtig viel Sonne. Und dann hatten sie dieses Jahr tatsächlich auch relativ viel Schnee auf dem See, was ja erstmal nicht so toll ist, wenn du fotografieren willst. Ne? So.
Warum?
Weil dann sieht's aus wie eine Schneelandschaft.
Ach so, ja, da stimmt. Du willst ja sehen, dass es ein See ist. Ja, stimmt.
Aha.
Ja.
Aber da wir mobil waren, also mit Fahrzeugen unterwegs waren, auf dem See, um den See, sind wir dann tatsächlich einfach zu Gegenden gefahren, wo es den Schnee weggepustet hat, weil es war teilweise so kalt, dass der Schnee gar keine Chance hatte, sich an dem See festzufrieren. Mhm. Und dann hat es ihn teilweise einfach wieder weggeschoben.
Diese Bilder von Höhlen mit Eiszapfen und sowas, also Stalaktiten, Eisstalaktiten, habt ihr die zufällig gefunden oder hast du dann auch so Local Guides, die sagen, wir müssen dahin, da sieht's geil aus?
Ja, also wir sind da mit Locals, wir werden da mit Locals durch die Gegend gefahren. Das heißt, die fahren das, die kennen das. Und die kennen auch den See. Und das sind diese Höhlen entstehen, weil bevor der See zufriert, wird es ja erstmal richtig kalt. Mhm. Und dann sind diese Inseln drumherum natürlich alle irgendwie schon tief gefroren, bevor das Wasser dann mal anfängt zu frieren. Das Wasser hat einfach so viel Masse, dass das wesentlich länger dauert. Und dann gibt es im Herbst immer kräftige Stürme und auf den Winter hin. Und das peitscht dann so das Wasser an den Inseln entlang. an den Felsen hoch und da friert's dann fest. Dann hast du diese Höhlen, wo dann eben Eiszapfen hängen, wo dann teilweise irgendwie so 1000 Eiszapfen auf dich runter zeigen, wenn du da reingehst. Das ist ziemlich abgefahren.
Ich würde mich da gar nicht reintrauen.
Doch, wenn du da bist, ist das. Es klingt jetzt schlimmer als
okay. Es. Also es sieht sehr gefährlich aus, dieser Blick nach oben auf die Eiszapfen.
Hui. Den habe ich ja mit Absicht so fotografiert.
Ja, klar.
Nee, du hast dort Temperaturen tagsüber von, was weiß ich, -5 bis -10 Grad.
Und, oh, das geht ja.
Und nachts geht's auf -20 hoch. Also das dieses Sibirien mit -40, das kriegst du, aber das kriegst du nicht mehr im Februar. Das kriegst du vielleicht im Dezember, Januar oder so. Das heißt, und es ist trockene Kälte. Es also ist gut erträglich, ist auch für die Ausrüstung gut erträglich. Brauchst echt? Natürlich bis...
Die digitalen Mühlen machen das mit?
Ja, problemlos. Okay. Völlig problemlos. Brauchst halt ein bisschen mehr Batterie, weil deine Batterien bei Kälte nicht so gerne ihren Saft loswerden oder hergeben. Die Spiegellosen brauchen natürlich dann mehr, weil die eh mehr brauchen. Also da hast du dann ein paar von den Dingern in der Tasche, das ist irgendwie...
Wie wart ihr da untergebracht? Weil Andrea erzählte, dass das jetzt so hoteltechnisch nicht so prickelnd erschlossen ist.
Och, es kommt drauf an, wo du bist. Also Andrea war ja oben am Nordende vom Baikalsee und wir waren unten am Südende, beziehungsweise in der unteren Hälfte. Und da ist das deutlich besser erschlossen. Und das waren, also ich meine, der Standard ist dann teilweise nicht so, wie du ihn von hier kennst, aber es ist auch nicht schlimm. Vor allem ist es immer schön warm.
Weil die heizen wie die Bekloppten, ne?
Du, das habe ich schon mal versucht über Twitter rauszukriegen, habe keine zufriedenstellende Antwort bekommen, aber die Russen heizen die Autos, ne, da ist immer auf Rot, ganz am Anschlag und immer irgendwie die Lüftung voll an.
Was ganz lustig ist, wenn man dann mal in die Tropen kommt und feststellt, die haben an ihren Autos gar kein, nicht von Rot nach Blau verschiebbares Heizding, sondern von wenig Blau nach viel Blau verschiebbar. Echt? Ja, das ist total lustig. Total oft schon in Autos gesessen, in Tropen, wo nur Blau war.
Das ist ja cool. Nee, also das ist die heizen die Autos wie blöd und die heizen auch diese Hotelzimmer. Also kommst du in so ein Hotelzimmer rein und musst als erstes mal Fenster aufreißen und Heizung abdrehen.
Ja, ist so russischer Thermostat, hieß es früher immer. Also eine Heizung auf volle Pulle, diese Gamatheizung, weißt du, diese Gasdinger. Ja. Auf volle Pulle, weil was anderes geht nicht und wenn es dir zu warm war, Fenster auf. Ja.
Aber das ist, also ich will es tatsächlich wissen, warum ist das so? Ist das, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Signalisieren von uns geht's gut, wir können uns das leisten.
Vielleicht ist das auch einfach ich weiß nicht, wie es zu Sowjetzeiten war. Vielleicht war Energie da auch einfach vergleichsweise billig im Inland, könnte ich mir vorstellen.
Aber Entschuldigung, 25 Grad im Zimmer ist unangenehm.
Ja.
Und nachts schlafen kann ich bei über 18 eh nicht. Also.
Da wird's wirklich fies. Ja.
Du, wir waren in einem richtig guten Hotel auf der anderen Seite vom See in Ulan-Ude und da war das Zimmer so dermaßen warm und die angebliche Klimaanlage war aber eigentlich nur eine Heizung. und das Fenster konnte es nicht über Nacht aufmachen, weil irgendwie der Bahnhof daneben so einen Lärm gemacht hat. Und dann habe ich tatsächlich das Fenster halt mal irgendwie 2 Stunden aufgemacht, während wir weg waren, damit das Zimmer runterkühlt und dann wurde es aber schon wieder wärmer, als ich zurückkam, weil draußen der Flur, der Gang von den Zimmern so warm war, dass dann die Wärme unter der Türritze quasi ins Zimmer gekrochen ist. Und dann habe ich tatsächlich aus diesem Bettüberwurf, den wir immer haben, habe ich so eine Wurst gemacht und habe die dann unten in diese Türritze reingetreten.
Was unser Einzige zu Hause gegen Kälte macht.
Gegen Kälte musst du dort gegen Wärme machen.
Scheiße.
Völlig abgefahren.
Ja, krass.
Ja.
Ja,
nee, cool. Aber wie gesagt, also dann verweise ich, was die sibirische Kultur angeht, verweise ich mal ganz
dezent auf die Sendung.
Dezent auf die Andrea, genau. Die noch kommt oder die vielleicht schon gekommen ist.
Wir werden sehen. Also ja.
Wir werden sehen.
Wohin
fotografisch
ist
es toll auf jeden Fall.
Wohin geht's als nächstes dann?
Jetzt geht's erstmal noch nach Äthiopien.
Ui.
Omo Valley, das ist so mit 12 verschiedenen Stämmen, die wir innerhalb von 14 Tagen besuchen.
Mhm.
Danach noch nach Bhutan, was an Nepal und Indien und
China warst du doch schon,
angrenzt.
Ne?
Da war ich schon, wobei das gerade tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe steht.
Weil
Corona.
Ah, ich dachte, weil China was dagegen
hat. Nee, Corona. Also die hatten jetzt tatsächlich, also wir nehmen das jetzt am Anfang März auf und die haben jetzt gerade den ersten Fall. Und das ist eher interessant, weil Bhutan hat wenig Tourismus. Mhm. Bhutan, auch die Menschen in Bhutan reisen wenig und die haben sich auch damit gebrüstet, dass sie keine Corona-Fälle haben. Und jetzt haben sie einen, den hat ein amerikanischer Tourist eingeschleppt.
Na klar.
Und die haben jetzt sehr schnell die Grenze dicht gemacht für die Touristen.
Ja.
Also aktuell ist die Grenze jetzt für 14 Tage zu. Und unsere Reise ist in 4 Wochen.
Das heißt, wenn die innerhalb dieser 14 Tage nicht noch irgendwie einen Fall kriegen, werden sie die Grenzen wahrscheinlich wieder aufmachen, oder?
My guess is as good as yours. Ich habe keine Ahnung. Wir haben aber einen sagenhaft guten Veranstalter.
Ich wollte gerade fragen, was machst du dann? Also, weil
ja, die Leute haben das ja, Plan.
Aber die
Plan
Leute B. haben das ja bezahlt und so, ne?
Klar, Plan B. Ne? Also wir haben mit dem Veranstalter habe ich jetzt gesprochen und der hat uns jetzt ein Indien-Alternativprogramm auf die Beine gestellt.
Aber da müssen dann die Kunden trotzdem auch mit einverstanden sein.
Müssen sie, aber also die Reise findet statt und es ist als Veranstalter habe ich natürlich die Pflicht, alles zu tun, dass die Reise stattfindet, klar. Aber höhere Gewalt ist höhere Gewalt.
Ja, stimmt.
Und in dem Moment biete ich eine Alternative an, die nicht schlecht ist. Also da hat der Veranstalter, der hat uns damals 2015, mit dem arbeite ich schon länger zusammen, hat uns 2015, als in Nepal das Erdbeben war, hat er uns auch, weil da hatten wir eigentlich einen Teil Nepal eingeplant und mussten das dann rausnehmen. Und der hat uns da tatsächlich auch innerhalb von wenigen Tagen hat uns da die Reise umgebaut.
Ach, kotzen würde ich trotzdem, weil Bhutan ist so weit weg, da kommst du von alleine nicht hin. Indien kriege ich selber noch hin. Weißt du?
Ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass es stattfindet. Aber für den schlimmsten Fall muss natürlich was vorhalten. Ja. Also in dem Fall, ja, müssen wir das halt dann anders machen.
Ja, krass.
Tja. Ja, aber du, ich bin auch, eigentlich im Moment bin ich mir sicher, dass wir für den Rest des Jahres, dass sich keiner mehr für irgendeine Reise anmeldet. Also das Reisegewerbe
ich mir vorstellen.
Wird gerade, die weltgrößte Reisemesse, die ITB in Berlin, ist gecancelt worden. Das ist eine Katastrophe.
Ist es?
Ja.
Also ich finde es viel katastrophaler, dass die Prowein in Düsseldorf gecancelt wurde. Also jetzt nicht nicht aus persönlichen Gründen, sondern Reisen kannst du, also Reisen verkaufen und sowas, das kannst du halt auch mittlerweile alles übers Internet machen oder über gute Dealer oder Agents. Aber die ganze Weinbranche, wenn die ihre Weine nicht präsentieren können, das wird halt richtig hart.
Nee, die ITB ist eine Branchenmesse. Das heißt, da werden Verträge geschlossen zwischen Veranstaltern und so weiter. Und unser Veranstalter in Indien, der uns diese Bhutan-Reise organisiert, der hat da schon jetzt, was weiß ich, wie viele zigtausend vorgelegt an Gebühren, an Hotels, an was weiß ich allem mit mehreren Mitarbeitern und der kriegt keinen Cent zurück.
Ich habe auch die Tage ein Interview gehört mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, aus Südtirol ein Typ, ich weiß gar nicht, irgendein Abgeordneter oder Tourismus irgendwas war, der sagte auch, ja, die Leute würden bis in den Herbst hinein jetzt schon ihre Urlaube stornieren.
Ja, klar.
Echt krass.
Ich bin heilfroh, dass diese Reisegeschichte für mich nur so ein, ich sag mal, so ein Nebenschauplatz ist. Dass ich da nicht wirklich davon abhänge. Das ist gerade echt, die Standbeine sind hilfreich, die anderen.
Ja, allerdings, das ist auch, ich habe auch gedacht so, ey, boah, alter Vater, wenn das jetzt hier dann mal richtig durchschlagen sollte auf die Wirtschaft, wir wissen es ja noch nicht, wenn das mal richtig durchschlagen sollte, dass wir hier wieder so Kurzarbeitsszenarien haben wie 2009, 2010 und so. Nicht schön, wirklich nicht schön. Also da bin ich dann auch über mehrere Standbeine ganz froh und auch gerade über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder, weil das ist so, weißt du, die sind zwar, was mich total nervt, also die Dienstpläne kommen immer viel zu kurzfristig, weißt du, in anderen Häusern weißt du halt ein Dreivierteljahr, aber so 3, 4, 5 Monate teilweise im Voraus, wann deine Dienste sind. Ich weiß das teilweise erst so 5 Wochen im Voraus, ob ich überhaupt noch im Dienstplan stehe.
Ach, Mist.
Das ist immer so ein bisschen anstrengend, aber da so eine relative Bank zu haben, ist echt sehr angenehm. Ja. Ja. Was gibt's denn Neues aus der Welt der Fotografie?
Also,
um mal hier vielleicht ein paar gute Nachrichten.
Ja, also so Foto, naja, lass uns noch ein bisschen düster bleiben. Es ist tatsächlich ein ganz interessantes Ding, was ich kürzlich mal ausgegraben habe in einem Blog und zwar bei den F-Stoppers, und das ist ein Artikel. Normalerweise lese ich keine Artikel, die im Titel am Ende ein Fragezeichen haben. Ja,
weil die Antwort meistens Nein lautet, ne?
Aber das ist interessant, weil die Frage ist, will this be the next camera manufacturer to fold? Also wird das der nächste Kamerahersteller sein, der aufgibt? Es gab ja schon diverse Kamerahersteller, die dann irgendwann gesagt haben, machen wir nicht mehr oder wir verkaufen. Und kürzlich vor ein paar Monaten war das große Gerücht, Olympus würde seine Sparte dazu machen. Ja, das
geht. Ja, die bauen noch richtig gute Kameras.
Ja, das ist nicht das Thema, ob die gut sind oder nicht. Das ist die Frage, ob sie sie verkaufen, ob der Markt funktioniert. Genau. Und
aber falls sie das machen, kaufe ich mir noch eine Olympus-Ausrüstung für Auslaufpreise.
Genau, das ist jetzt im Zuge von Corona und was weiß ich allem natürlich noch brisanter, weil Kameras aus Japan, aus Asien, ne, also die haben ja teilweise dann auch Zulieferer aus China und so weiter, das wird alles gerade so ein bisschen.
Ja, die kriegen ja, oh Gott.
Das hängt alles mit drin, aber ja. Interessant finde ich den Artikel aus einem ganz einfachen Grund, die gehen mal her und schauen mal nach, womit die Kamerahersteller denn noch so Geld verdienen, weil die sind nämlich nicht nur Kamerahersteller, sondern die haben teilweise ein viel, viel größeres anderes Business. Also wenn man sich diesen Artikel mal durchliest. Genau, also fangen wir mal oben an. Canon, immer noch der größte Kamerahersteller. Die haben irgendwie 25% ihres Businesses in Kameras.
Mhm. Und 75% in was?
In Printing, Medical Imaging, also ganz andere Bereiche.
Olympus macht doch auch total viel Medical Zeugs, ne?
Olympus macht nur 6% seines Gesamtumsatzes oder Gewinns, also auf jeden Fall 6% nur mit Fotografie. Das ist also sehr, sehr klein bei Olympus. Die haben ganz viel Medical, Endoskope, Wissenschaft.
Ja, ich weiß, Freund der Vater hat damals schon Olympus Medical Machines verkauft. Ja.
Sony, ne, ist ein Unterhaltungskonzern, also ein Unterhaltungselektronikkonzern, da habe ich jetzt keine Zahl gefunden, aber da ist auch das Fotobusiness mit Sicherheit nicht wirklich groß. Nikon hängt sehr groß im Fotobereich, die Hälfte von deren Business hängt von der Fotografie ab.
Der Rest sind Ferngläser.
Die machen auch Medical, aber auch so Ferngläser, Precision-Geschichten, Präzisionsinstrumente. Ricoh Pentax ist eigentlich hauptsächlich im Printer- und Kopierer-Business. Die machen nur 8% mit Kameras. Und Fuji hat als Hauptbusinesses irgendwie Dokumentenmanagement, Drucken und Healthcare. Und die Kameras machen 16% aus. Wobei von diesen 16% der größte Teil tatsächlich auf die analoge Geschichte geht. Also Thema Instax und so Zeug.
Ah, das, ja.
Und vom Gesamtdingens nur 5% auf das digitale Fotografieren geht. Also das ist teilweise echt, echt klein. Panasonic nochmal so ein Ding, ne? Also sind ja auch bekannt für Fernseher, Projektoren,
genau.
Consumer Electronics.
Also zumindest ist das Letzte, was man denkt bei Panasonic, sind Kameras, ja.
Genau, und deren Marktanteil an Kameras war 2018 bei 3%. Hm. Also aktuell auf den Top-Plätzen Canon. Die werden mit Sicherheit bleiben. Sony hat jetzt Nikon überholt vor 2 Jahren oder so. Das heißt, Sony ist auf Platz 2, Nikon auf Platz 3. Und Sony wächst weiter, also Canon muss sich echt warm anziehen. Parallel dazu schlagen natürlich die ganzen Smartphones kräftig in die Bresche. Die gucken sich alle gerade ziemlich um. Aber von diesen 3 Großen ist auf jeden Fall Nikon am meisten vom Kamerabusiness abhängig. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann werden die es wahrscheinlich am meisten zu spüren bekommen.
Ich bin gespannt.
Fand ich ganz interessant. Und bei den kleineren hast du Ja, so diejenigen, bei denen es möglicherweise am schwächsten aussieht, sind Rico Pentax. Da hatten wir ja schon mal Pentax, die dann ja irgendwie verkauft wurden an Rico und da jetzt weiterlaufen, aber ob das weitergeht, ja.
Ich kenne auch genau einen Menschen nur, der mit einer Pentax fotografiert.
Also die sind sehr technisch. Die sind unglaublich gut. Es gibt heute keine schlechten Kameras.
Ja.
Aber eine Pentax ist, du musst technisch rangehen von der Bedienung her, wo andere Kameras dir viele Sachen abnehmen oder vereinfachen. Da ist Pentax so für den Fotonerd ist das was. Mhm. Aber nachdem ich mit der dicken Pentax, ich glaube K1 ist es, mal ein bisschen rumgespielt habe, die hat sich nicht so an meine Finger angeschmiegt wie andere Kameras. Also das war schon so ein bisschen, fühlte sich so ein bisschen hakelig an, aber vielleicht bin ich auch einfach verwöhnt von den anderen Kameras.
Ich habe übrigens jetzt in die Shownotes habe ich nur den Teil der Überschrift genommen, der sagt, the next camera manufacturer to fold. Also ohne will this be und ohne Fragezeichen.
Naja, der Artikel gibt dann letztendlich auch keine abschließende Antwort darauf. Das heißt, ist natürlich ein Clickbait-Titel, aber ich finde es ganz spannend, das mal so so geschäftsmäßig sich anzuschauen.
Ja.
Ah, was gibt es noch? Ach ja, sollen wir unser Spezialthema kurz zwischendurch schieben?
Hummus, meinst du?
Achso, eigentlich nicht wirklich, aber Moni hat gebeten, dass wir das Thema Hummus, wir haben uns kürzlich irgendwie auf Twitter mal ein bisschen gepingpongt mit dem Thema Hummus.
Stimmt, wir müssen das ja immer noch erklären.
Also Hummus.
Hummus.
Wie geht dein Hummusrezept?
Mein Hummusrezept geht, man nehme Kichererbsen. Ja. Also ich nehme Kichererbsen. Ich habe bisher immer aus der Dose genommen, zuletzt mal frische, also getrocknete und dann über Nacht in Wasser eingelegt.
Und kochen.
Klar, kochen. Die aus der Dose koche ich auch nochmal. Die sind zwar schon gekocht, aber die koche ich trotzdem nochmal. Und zwar habe ich irgendwo bei Otto Lengi mal gelesen, man braucht Kichererbsen, die man ohne großen Kraftaufwand zwischen den Fingern zerdrücken kann. Und das geht mit den Dosen Kichererbsen auch nicht. Die musst du auch noch mal kochen. Also ja, Kichererbsen kochen. Was hatte ich jetzt zuletzt? Waren 250 Gramm trockene Kichererbsen. Oder? Ja, doch 250 Gramm trockene Kichererbsen. Da habe ich ungefähr 200 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel das dann wird. Die 250 werden dann wahrscheinlich so 600 Gramm feuchte Kichererbsen werden oder so. Keine, habe ich noch nicht ausgerechnet. Da habe ich ungefähr 200 Gramm dunkles Tahin reingeschmissen. Dunkles Tahin, also Tahin ist Sesammus. Und das Dunkle ist aus geröstetem Sesam. Und das Helle ist nicht aus geröstetem. Ich mag das mit dem Gerösteten lieber. Ja, also ungefähr 200 Gramm Tahin rein, was sehr viel ist. Diese ganzen Rezepte, die du im Internet findest, das sind immer so 2 Esslöffel oder sowas, das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Unbotmäßig viel Knoblauch. Also wirklich so, ich weiß gar nicht, 6, 8 Knoblauchzehen reingepresst, scheiß der Hund drauf. Dann auch Otto Lengi, eiskaltes Wasser dazu, während ich das
Zitronensaft
gemust habe. Und dann zu viel Zitronensaft. Also ich habe sehr gerne zitronig. Ja, das ist mein Hummus.
Das haben wir auch lange so gemacht, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen Food-Prozessor, selbstgekochte oder aus der Dose Kichererbsen rein, aus dem Handgelenk so ein bisschen dahin da rein. Aber dunkles habe ich noch nicht probiert, das muss
ich
mal machen.
Ich nehme mal dunkles, ich weiß nicht, das ist so ein Glas, da sind glaube ich 380 Gramm drin oder so und davon so ungefähr die Hälfte schütte ich da dann immer
bei. Also während der läuft, kippe ich das da rein, bis irgendwie mit dem Wasser dann die Konsistenz einigermaßen wird und Zitrone ist gut und
machst du das im Standmixer oder sowas?
Foodprozessor.
Was ist
also
das?
So ein zylinderförmiges Teil mit einem rotierenden Messer, wo du von oben Sachen reinkippen kannst, während also das Standmixer. Messer läuft. Ja, das ist also nicht so ein Standmixer für Smoothies, sondern also gib mal Food Processor in die Suche ein.
Processor, bin gerade schon dabei. Food Processor, Bilder. Also, ja.
Sowas.
Ach, das ist ja mal, ja.
Und während das
weil
quasi
nämlich auf einem Standmixer funktioniert's nicht. Da verteilt sich die Matsche an der Seite. Und in der Mitte ist nix.
Also, ja. Und bei dem Teil ist tatsächlich so, dass es funktioniert. Ah. Dass das gut durchmischt wird und dann kriegst du es auch, wenn die Kichererbsen nicht so ganz weich sind, kriegst du es trotzdem schön cremig.
Jetzt guck ich schon wieder was gelernt. Wahrscheinlich teuer, die Dinger, ne?
Ja, nee, die gibt's in allen Größenordnungen.
Ah, stimmt, kriegst du unter 100 Euro schon.
Ja. ich wollte dir eigentlich nur Fotogas verschaffen.
Ja, naja, jedenfalls will ich jetzt eine Küchenmaschine. Werde mir aber keine zulegen, sondern das weiterhin mit dem Pürierstab machen, weil meine Küche ist nicht so groß. Vor allen Dingen habe ich nicht so viel Fläche, wo ich Zeug hinstellen kann. Hm. Also kommen wir vielleicht zu unserem anderen Spezialthema, weil das Hummus-Rezept haben wir jetzt gedumpt.
Das richtige Spezialthema.
Wer nur die Shownotes liest, ist klasse. Chris war am Baikalsee, the next camera manufacturer to fold Hummus.
Ja. Hummus. Es ist, glaube ich, eher alles sehr unzusammenhängend heute. Aber jetzt kommt was aus dem Zusammenhang.
Ja.
Wir hatten kürzlich eine Diskussion.
Eine Idee. Eine Schnapsidee.
Oder eine Schnapsidee, die da kam. Und wir sind beide relativ positiv gewesen. Die war eigentlich nur so aus einem Nebensatz gewachsen. Und die Frage, die sich stellte, war, wollen wir das, was wir hier tun, mal eigentlich irgendwie vor Leuten tun?
Genau, einfach mal live auf der Bühne machen.
Genau.
Und die Frage ist jetzt halt, ja, eigentlich schon, weil macht ja auch Spaß. Mhm. Haben wir ja spätestens bei diesem Workshop, den wir hier mal gemacht haben, gemerkt. Ist halt den nur die Frage, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Oder habt ihr da keinen Bock drauf? Und weil der Chris super ist in Formulare basteln, alter Bürokrat, hat der Chris ein Formular gebastelt, und zwar ein Umfrageformular. Das heißt, wenn ihr auf vrint.de diese aktuelle Sendung hier anklickt, werdet ihr in den Shownotes einen Link finden zu einer Umfrage, die habe ich genannt Bock auf Fotografie live? Fragezeichen. Und wir würden euch bitten, zahlreich dran teilzunehmen, auch wenn ihr die Idee schlecht findet. Dass wir vielleicht mal abschätzen können, wie viele von euch da Bock drauf hätten, wie viele von euch vorbeikommen würden, wo wir das idealerweise stattfinden lassen sollten. Wir können das auch als Tour machen, dass wir irgendwie nicht nur eine, sondern 4 oder 6 oder 8 oder sowas Veranstaltungen machen. Ja, aber vorher würden wir gerne wissen, ob sich das lohnt, weil das sind nicht geringe Investitionen, die man je nach Größe des Saales, den man da haben will, erstmal tätigen muss.
Zeit und was weiß ich alles.
Zeit ist ja noch, da kann ich ja noch mit leben. Also das ist dann im Zweifelsfall Lehrgeld, was ich da zahle, wenn's schief geht. Aber wenn du dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, je nachdem, wo du bist, du hattest ja ein so ein Ding recherchiert, 6.000 Euro Saalmiete bezahlen musst. Das ist was, damit könnte ich gar nicht in Vorleistung gehen. Also ja.
Das ist das eine, und das andere in dem Formular ist, wir haben jetzt nicht irgendwie einen großen Fundus an Veranstaltungsorten, ne, so Kino, Theater, Schule, Gemeindesaal, was weiß ich alles. Und deshalb fragen wir euch da auch noch drin, ob ihr vielleicht irgendwie sowas wisst oder kennt oder vielleicht sogar Kontakte habt. Und das dürft ihr uns da auch reinschreiben.
Genau.
Ja. Also wo so ein Veranstaltungsraum liegt, in welcher Stadt, ob ihr da vielleicht einen Kontakt habt, wie viel da reingehen
und
so Zeug.
Und dann können wir ja vielleicht mal sehen, wie viele Leute wir da wirklich reinkriegen. Ob da so viele Leute kommen, dass ich mir hinterher einen Campingbus kaufen kann. Oder ob da so viele Leute kommen, dass ich mir hinterher einen Campingstuhl kaufe.
Du, wir sitzen dann in Campingstühlen auf der Bühne.
Mit Campingstühlen auf dem Tempelhofer Feld.
Genau.
Genau. Und super. So Megafonen, weil wir keine Kohle für PA hatten. Aber so. Lauter!
Also helft uns da mal ein bisschen. Wir wollen einfach wissen, ob das sinnvoll ist, was wir da uns überlegt haben.
Ja.
Wobei wir uns sonst noch nicht wirklich überlegt haben. Ne? Wir wissen noch nicht mal genau, wie das aussehen soll. Also das ist alles so ein bisschen jetzt ganz schwebend.
Also was mit Sicherheit passieren wird, da würde ich dann doch darauf bestehen, dass wir auf einer wie auch immer gearteten Leinwand Bilder angucken gemeinsam.
Das gehört natürlich da rein, klar. Wir machen hier Bilderschau, das soll ja auch Teil des Dingens werden. Nun ja,
apropos Bilderschau. Ach nee, die kommt ja immer erst nach den Fragen, ne?
Ich würde sagen, dass wir das tatsächlich wieder so machen, Fragen und Bilderschau. Ja. Und ich habe jetzt auch irgendwie seit der letzten Sendung nicht wirklich große tolle News, außer dass ich in der Kälte war und
Insofern, ich hab die News, dass ich nicht in der Kälte war und darum auch keine News habe.
Ja, lass uns doch fragen. Also wir haben welche Fragen.
Welchen Food-Processor hast denn du eigentlich?
Das sage ich dir jetzt nicht, doch, sonst gehst du jetzt recherchieren. Das
ist direkt so KitchenAid, ne? 5.000 Euro.
Nicht ganz, nee, ja, okay. Nee, wir haben so eine Kenwood-Küchenmaschine und das ist der Aufsatz dafür, obendrauf.
Ah, ein Aufsatz, okay.
Nee, du hast keinen
Platz. Ich klick das jetzt mal weg, genau, das ist, aber vielleicht könnte ich Kada so ein Ding mal schenken, die hat da auch keinen Platz für, aber die macht öfter Hummus als ich. Okay, meinst du, ist auch eher eine Ausrede gewesen jetzt, ja?
Leute, schickt dem Holger Hummus.
Eine Frage, die erste Frage des heutigen Tages kommt von Mario und der stellt eine Frage, die ich noch nicht mal ansatzweise beantworten kann. Welche Kameras könnt ihr für Infrarot- und Ultraviolettfotografie empfehlen? Umbauen kann ich die selber. Was so ein Satz ist. Ja, nee, kein Ding, umbauen kann ich die selber. Könnte ich nicht. Umbauen kann ich die selber, aber es gibt ja sicherlich Erfahrungen bezüglich der Eignung. Bei Ultraviolett ist auch die Optik ein Problem.
Ja, also umbauen kannst du selber. Ich muss, glaube ich, für die anderen, die das nicht können, kurz erklären, was das überhaupt bedeutet. Also Infrarotfotografie ist Fotografie dem Infrarotlichtbereich, den wir nicht mehr sehen können, aber den die Kamerasensoren durchaus noch sehen können. Damit der nicht stört, wird der normalerweise bei Digitalkameras weggefiltert. Das heißt, vor dem Sensor befindet sich ein Paket von Filtern. Ja, das ist so eine Glasplatte mit verschiedenen Schichten drauf. Und da ist unter anderem ein Infrarotfilter drin, der das wegfiltert. Und deshalb sind viele Digitalkameras eben nicht so für die Infrarot- und übrigens auch UV, also den anderen Teil, das andere Ende des Spektrums. Und das heißt übrigens auch, wenn ihr Staub auf dem Sensor habt, habt ihr den nicht auf dem Sensor, sondern auf diesen Filtern. Also der Sensor selber sitzt dahinter. Und der Umbau bedeutet tatsächlich, dass man quasi dieses Filterpaket rausnimmt und dann wieder ersetzt durch eine Glasscheibe, die gleiche Dicke hat, aber optisch dann eben UV durchlässt. Oder
das heißt, das passiert nicht im Objektiv, sondern das passiert in der Kamera hinter dem Objektiv.
Genau.
Ah, ich hätte gedacht, man macht einfach ein UV-Objektiv drauf oder sowas und fertig.
Naja, wie gesagt, die Infrarot ist dann die Optik nicht mehr so schlimm, da passiert dann relativ wenig. Bei UV tatsächlich auch, wobei ich habe jetzt wenig Erfahrung mit UV-Fotografie und ein bisschen mit Infrarot-Fotografie. Also der Kameraumbau ist bei den Digitalen fast zwingend notwendig, wenn man da einigermaßen was hinbekommen möchte. Und welche Kameras da konkret jetzt empfehlenswert sind, kann ich nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, wahrscheinlich die man auch leicht umbauen kann, weil ich habe jetzt keine Messprotokolle von verschiedenen Sensoren und deren Empfindlichkeit im Infrarot- oder UV-Bereich. Wo es ganz problemlos geht, ist, wenn man analog fotografiert und da entsprechend dann einen infrarotempfindlichen Film nimmt.
Ja klar, das ist ja dann alles, das ist ja Filter und Sensor in einem, ja.
Ja.
Ist das problemlos möglich? Also komme ich problemlos an die Filme an, kriege ich die problemlos auch entwickelt?
Ja, also du bekommst zumindest schwarz-weiße Filme, die infrarot empfindlich sind, also die in den Infrarotbereich des Spektrums gehen, bekommst du. Das sind Standard schwarz-weiß Filme für die Entwicklung, da brauchst du also keine besondere Entwicklung
dafür. Das heißt, die schmeiße ich einfach bei Cewe ab irgendwie und oder sogar in mein Döschen hier und
also Schwarz-Weiß-Film würde ich dann eher selber entwickeln, aber ja, das geht. Und wenn du Infrarot fotografierst, dann ist es ja oft noch so, dass man, also ein Infrarotfilm sieht alles plus Infrarot. Und wenn man das quasi, wenn man diesen speziellen Wood-Effekt haben möchte, das ist dieser Effekt, dass zum Beispiel grüne Blätter weiß werden und ganz unterschiedlich dargestellt werden, dann braucht man noch einen Filter, der blöderweise Infrarotfilter heißt, obwohl er gar kein Infrarot filtert, sondern der filtert das sichtbare Licht weg und lässt nur Infrarot durch. Und fürs menschliche Auge sieht er schwarz aus, was natürlich dann Probleme macht, wenn man fokussieren möchte und so, weil und da wieder Infrarotkorrekturen. Also das ist eine komplett eigene Geschichte.
Wie beim Audio der Tiefpassfilter, wo man denkt, dann kommen nur tiefe Frequenzen durch, weil ja vorne tief steht. Ne? Ja.
Na gut, also it's complicated, Mario. Tut mir leid, ich habe dir leider keine einfache Antwort darauf. Wirst wahrscheinlich selber noch mal ein bisschen forschen müssen.
eine Belichtungsfrage von Nanz und die ist sehr lang. Nachdem ich mir, habe ich mich interessiert, habe Spiegelreflex gekauft, einen Canon EOS 100D habe ich mir zugelegt. Ein bis zweimal im Jahr bin ich in Livingston, Sambia. Meine Frau wohnt dort. Wie geil ist das denn? Da denke ich dann immer, andere Menschen haben ein so viel interessanteres Leben als ich. Mit der Kamera mache ich Aufnahmen von der Familie, Landschaftsbilder bei den Viktoriafällen oder auf Safari-Ausflügen, Tieraufnahmen und so weiter. Als Beispiel, die Viktoriafälle, strahlenblauer Himmel, paar Wolken, weißer Wasserfall, braune Felsen, grüne Pflanzen und ein schwarzer Mensch im Vordergrund. Das Ergebnis ist ein grauer Himmel und die Person wie im Schatten. Das gleiche bei Safari-Aufnahmen, grauer Himmel und alles wie mit einem Grauschleier überzogen. Porträtaufnahmen, schwarzer Mensch vor hellem Hintergrund oder in der Sonne, ein Problem. Schwarzer Mensch vor dunklem Hintergrund oder im Schatten, okay. Kann man da was machen? Weißabgleich, überbelichten, unterbelichten, Belichtung auf Spot. Manchmal sind die Aufnahmen in Ordnung. Es muss also funktionieren. Vielleicht sitzt ja auch ein Angestellter von Canon in meiner Kamera, der noch nie einen Schwarzen gesehen hat. Oder noch nie darüber nachdachte, dass man in Afrika auch mal Fotos machen möchte, bevor er die Bilder auf die SD-Karte schreibt. Oder ich bin einfach zu blöd, was ich eher vermute. Wäre klasse, wenn ihr eine Idee habt.
Also zwei Dinge, die mir da spontan einfallen, lieber Nanz. Das eine ist das Thema Belichtungskorrektur. Du bist Opfer deiner Kamera-Belichtungsautomatik. Hm. Wenn die viel hell sieht, zum Beispiel einen hellen Himmel, dann wird die Belichtung ein bisschen dunkler gemacht, damit der auch noch ein bisschen Details hat. Und dann werden tatsächlich Menschen mit dunkler Hautfarbe möglicherweise dann zu tief belichtet. Das ist ein Problem. Und du kannst dem dich entgegenstellen, indem du die Belichtungskorrektur verwendest in solchen Situationen. Du hast an deiner Kamera, schaust du mal in das Handbuch, die Belichtungskorrektur, das ist quasi ein Korrekturwert, den du auf die automatische Belichtung nochmal draufpackst. Also macht die Kamera zu dunkel und du sagst, mach mal ein bisschen heller. Also Belichtungskorrektur ist das eine. Und das andere ist, ich würde in diesen Situationen versuchen, Kontrast rauszunehmen. Und das kannst du tatsächlich auch in der Kamera machen, und zwar bei der Einstellung für den sogenannten Bildstil. Du hast eine Canon und die Canon 100D, die du hast, hat eine Einstellung für den Bildstil und der steht bei dir, wenn du den nicht verändert hast, auf Standard. Und damit macht er standardmäßig ein bisschen stärkeren Kontrast rein, damit die Bilder ein bisschen besser knallen. Aber in den Situationen ist das halt dann vielleicht zu viel.
Dann will der den Himmel überzeichnen, dann will der das grüne Gras überzeichnen. Dann hast du auch noch einen starken Kontrast zu dem Schwarzen, der im Vordergrund steht, den will er dann auch
und
noch.
Dann hast du jemanden mit dunkler Hautfarbe und dessen dunkle Hautfarbe wird dann noch dunkler dadurch und säuft dann ab. Und du kannst mal versuchen, den Bildstil auf neutral zu stellen. Das ist der mit dem wenigsten Kontrast und hast wahrscheinlich dann immer noch gute Bilder. Ganz im Gegenteil, ne? Strahlende Sonne, also Sambia, da stelle ich mir vor, es ist heiß und da sind viele, viele Tage, wo es sehr viel Sonne gibt. Das heißt, du hast so hochkontrastige Situationen. Da bist du mit Sicherheit mit einem neutralen Bildstil gut bedient. Und vielleicht versuchst du auch mal ein bisschen mehr an Tagen zu Tageszeiten zu fotografieren, die nicht Mittag heißen. Also eher so im Bereich von Stunde vor Sonnenuntergang, Stunde nach Sonnenaufgang. Da hast du andere Lichtsituationen, die vielleicht auch besser funktionieren.
Ich guck gerade, wo Sambia ist. Oh.
Okay, wie nah liegt das denn am
Äquator? Genau, da habe ich gerade nachgeguckt. Es geht so, aber es ist schon ziemlich dicht dran. Also der Äquator geht durch die Demokratische Republik Kongo und Sambia schließt südlich an. Das heißt, du hast dann musst halt um
6
Uhr morgens aufstehen, kannst eine Stunde fotografieren.
Probier das doch mal. Versuch das doch mal.
Nächste Frage kommt von Joachim. Wie brauchbar sind Nahlinsen? Sind sie so gut, dass ein Makroobjektiv obsolet wird? Und lieber Chris, ich füge hinzu, was zum Teufel sind Nahlinsen?
Nahlinse, man kennt sie auch als Lupe.
als deine Frau.
Moni, Nahlinse, nein. Nee, Nahlinsen sind im Prinzip eine Lupe, die man vorne auf den Filter drauf, also da drauf schraubt, wo der Filter normalerweise draufkommt. Ja, hat so ein Filtergewinde und dann kannst du die kaufen, die werden, glaube ich, sogar in Dioptrien angegeben und es gibt die etwas bessere Form, heißt Achromat. Ein Achromat ist eine Kombi aus zwei Linsen, die aufeinander geklebt sind. Die vergrößert auch, aber korrigiert noch so ein bisschen die Farbränder, die da entstehen können. Und die sind schon ganz okay. Damit kannst halt, das Schöne an der Nahlinse ist, du kannst halt tatsächlich aus jeder Linse aus jedem Objektiv ein Objektiv machen, mit dem du näher rankommst.
Aber deshalb heißt was die Nahlinse. Verlierst du dann? Irgendein Verlust ist doch da bestimmt dabei.
Ja klar, natürlich. Du wirst ein bisschen Bildqualität verlieren. Du wirst möglicherweise, wenn du keinen Achromat verwendest, also das würde ich mindestens tun, wenn du eine simple Nahlinse verwendest, die nicht Achromat heißt, dann hast du möglicherweise so ein bisschen Farbränder, Color Fringing, chromatische Aberrationen. Aber mit Achromaten kommt man schon relativ weit und die sind auch nicht wirklich teuer. Also das kannst du tatsächlich mal ausprobieren. Das hat aber dann letztendlich natürlich damit zu tun, oder hängt davon ab, wie sehr dir dann wirklich die bei 100% reingezoomte Detailqualität der einzelnen Pixel wichtig ist. Weil Makroobjektive sind besser. Also ein Makroobjektiv ist ein, ist halt für solche Sachen gerechnet und eine Nahlinse lässt dich näher rangehen mit deinem Standardobjektiv und damit hast du eine bessere Vergrößerung, als du es eigentlich könntest.
Ich glaube, wir hatten das schon mal. Was ist denn eigentlich von diesen Aufstecklinsen für Smartphone-Kameras zu halten?
Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, was in die Richtung geht. Ne? Du hast halt, früher war das auch bei den Videokameras durchaus üblich, dass man da so vorne noch Linsen draufgeschraubt hat, weil man halt die Objektive nicht wechseln konnte. Wenn man mehr Weitwinkel braucht, hat man so einen Weitwinkelvorsatz davor gemacht. Die hängen natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie gut die produziert sind, wie hoch die Produktionsqualität ist. Ist bei Linsen immer so, je präziser die geschliffen sind, desto besser. Deshalb denke ich, es gibt natürlich auch gute und schlechte Nahlinsen. Aber wenn du nur ab und zu mal irgendwie, was weiß ich, ein Stückchen Moos vergrößern möchtest, dann ist das Makroobjektiv vielleicht ein bisschen zu teuer dafür. Und dann bist du mit so einer Nahlinse für, ja, weiß nicht, 20, 40, 50 Euro bist du wahrscheinlich ganz gut bedient.
So ein Makro hat doch auch mal um die 100 Millimeter oder sowas, oder? Ich meine, das kann man doch noch für andere Sachen verwenden.
Die gibt's in verschiedenen Ausführungen, also 50 Millimeter Makro, 100 Millimeter, noch längere Makros gibt's auch. Die sind auch für andere Sachen verwendbar. Die sind sogar teilweise richtig gut. Also so 100 Millimeter Makro, das 100 Millimeter, was ich habe, ist zum Beispiel super für Porträts. Mhm. Das ist nämlich bei den Entfernungen, bei den Porträtentfernungen durchaus auch scharf zu stellen. Aber es hat im Detail nicht mehr so ganz die Schärfe, weil das auf die Nähe ausgelegt ist. Mhm. Und das wiederum kann bei Porträts extrem vorteilhaft sein. Weil dann so kleine Fältchen nicht mehr so rauskommen zum Beispiel.
Ja, muss man hinterher nicht rumphotoshoppen dann. Ne?
Ja. Genau, das macht das Objektiv. Also wie brauchbar sind Nahlinsen, Joachim? Ich würde mir mal eine günstige kaufen und das einfach ausprobieren.
Was nennst du günstig?
Oh Gott, das
unter 1000, unter 100, unter 10? Also was kostet sowas?
Ich gebe das hier mal in die Suche eines chromatische Nahlinsen plus 3 Dioptrien, 50 Euro,
ah, okay.
60 Euro.
Alles klar, also unter 100 ist doch gut.
Das ist so das der
Rahmen. Kann man sich mal schenken lassen, ja.
Und wie gesagt, auch wenn du deine Fototasche nicht so schwer haben möchtest, also ich habe so ein Ding in der Fototasche für Notfälle.
Nächste Frage kommt von Caligule. Das Baby, da ein Baby unterwegs ist und ich in Zukunft und in Zukunft werde ich wohl hauptsächlich dieses fotografieren. Aber Säuglinge machen ja im Allgemeinen nichts Interessantes, außer schlafen, schreien und trinken. Was könnte man also versuchen, um interessante Bilder von einem Säugling zu machen? Dekorieren.
Ja, so,
also Betrunkene dekorieren, geht's? Was halt Säuglinge dekorieren? Also mal irgendwie so was drumrum drapieren, das stelle ich mir ganz lustig vor.
Also wenn man mal so
Schnurrbärte ankleben.
Bildersuche, Babyfoto, genau.
Entschuldigung, ich finde das gerade eine super Idee. Ich brauche dringend Klebeschnurrbärte.
Also ich gehe jetzt mal auf Google und gebe mal Babyfotos ein.
Die
und
sind ja
dann auf die Bildersuche. Langweilig, ne? Und dann hast du halt, also so klassische Babybilder mit hier, das Baby pennt und hat einen Teddy in den Arm gedrückt bekommen oder.
Genau, aber wenn man zum Beispiel
sitzt im Blumentopf oder da gibt's so ganz typische Babyposen, ist in einem Filzdeckel eingekleidet.
Ja. Ich habe zum Beispiel mal geschenkt bekommen von einem Freund, der hat das Ding aus irgendwo aus Ostasien mitgebracht oder Südostasien, eine Actionfigur. Auf dem Karton steht War Criminals of the 20th Century. Und es war halt eine Adolf Hitler Actionfigur. Ja, das heißt, du könntest es sowas, also die so irgendwie creepy Actionfiguren nehmen und statt einem Teddy diesem Kind immer irgendeine creepy Actionfigur in den Arm legen. Muss sie jetzt nicht Hitler sein, also kann ja auch irgendwie was anderes fieses, Hulk oder so.
Das Bild, ich kriege es nicht mehr los.
Ist schon so Teddy Kuschel, so Hitler.
Ja, also die Chancen, lieber Caligula, sind natürlich sehr, sehr groß, dass du relativ viele sehr, sehr ähnliche Bilder hinbekommst, ja.
Ja. Vielleicht einfach gar nicht so viele Bilder machen.
Ja, die Versuchung, also viele Leute schaffen sich ja genau deshalb eine Kamera an. Hm. Die Versuchung ist dann, glaube ich, schon relativ groß, da oder irgendwie dann viele tausend Bilder davon zu
kriegen. Kann man ja auch mal, ich meine, es gibt ja vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Serie zu machen, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit oder irgendwie sowas.
Oh, da gibt's ja Projekte.
Ja, eben. Und wenn man das lange genug
über
macht,
Jahre.
Das, ja, genau. Wenn du das über Jahre machst, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, das Kind einmal fotografieren, vielleicht irgendwie in seinem Bett oder vor einem bestimmten Hintergrund oder so, dass du dann eine Entwicklung siehst über die Zeit und daraus dann ein GIF machen kannst irgendwann mal oder irgendwie sowas. Weil dann wird's ja wieder interessant.
Das geht dann so bis 15, 16 und dann rebelliert das Kind und dann hört die Bilderserie auf.
Genau. Und dann fotografierst du es im Knast, weil's rebelliert. Was ist noch eine Serie? Hinter schwedischen Gardinen.
Super.
Nächste Frage kommt von Frieda. Ich habe eine Frage zur Fotobearbeitung. Wir fotografieren mit mehreren Kameras. Wie kann ich für das Fotobuch die unterschiedlichen Himmel- und Wasserfarben angleichen? Ich nutze Lightroom 5, bekomme die Einstellungen aber alleine vom Eindruck her nicht hin. Dazu bin ich wohl künstlerisch zu wenig begabt. Gibt es eine technische Möglichkeit? Und zwar schon beim Aufnehmen und insbesondere nachdem man zu Hause die unterschiedlichen Aufnahmen vor sich hat.
Also du
Template, wo man alles reinschmeißen kann, das wär's, ne?
Also Farben angleichen, darum geht's letztendlich. Und unterschiedliche Kameras machen unterschiedliche Dinge. Und du kannst zum Beispiel an den Kameras mal den Weißabgleich einstellen. Das ist nämlich das Thema, der Weißabgleich. Und wie die unterschiedlichen Kameras dann das Bild interpretieren und den Weißabgleich automatisch versuchen rauszukriegen, der kann unterschiedlich sein. Manche Kameras tendieren tatsächlich dann eher ein bisschen den kühlen Bereich, manche eher in den warmen Bereich. Und wenn du jetzt guckst, dass alle Kameras beim Fotografieren quasi einen für diese Situation angemessenen Weißabgleich eingestellt haben, dann bist du schon fast golden. Das heißt, wenn du in der Sonne fotografierst, stell den Weißabgleich auf Sonne. Wenn du bei bedecktem Himmel fotografierst, dann stell den Weißabgleich auf Wolke.
Aber nicht auf Auto?
Wenn du es auf Auto machst, dann haben die unterschiedlichen Kameras eben unterschiedliche Arten, das zu interpretieren. Da gibt es so Algorithmen, mit denen der automatische Weißabgleich versucht wird zu ermitteln von der Kamera. Und da gibt es unterschiedliche Algorithmen und manche Kameras, Hersteller benutzen den und manche den und das stimmt dann halt nicht überein. Also das ist die eine Geschichte. Die andere ist, also wenn du es präziser haben willst, dann kannst du natürlich den Weißabgleich, also Weißabgleich ist immer das Thema an der Stelle, aber da kannst du natürlich den Weißabgleich tatsächlich mit einer sogenannten Graukarte angleichen, dann ist er noch präziser. Das heißt, dass in jeder Lichtsituation ein Bild eine sogenannte Graukarte enthalten sollte. Das heißt, du hast diese Graukarte, die ist auf dem Bild und dann gehst du hinterher in Lightroom mit der Pipette für den Weißabgleich hin und klickst auf diese Graukarte.
Ah, und sagst, das ist Benchmark, mach alles
dahin. Das ist Benchmark und dann kopierst du diesen Weißabgleich, den du jetzt damit eingestellt hast, auf die nächsten 20 Bilder, die auch in diesem Licht gemacht wurden.
Oder die du in diesem Licht haben willst. Ne?
Ja, also ist ja, okay.
Weil du bist ja selten, also es ist ja oft so, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, du wanderst irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilometer vor dich hin, machst immer mal hier ein Foto, da ein Foto. Das Licht ändert sich, die Landschaft ändert sich. Da müsstest du jetzt theoretisch vor jedem Foto, das du in anderen Bedingungen machst, eine neue Graukarte davor setzen.
Ja. Also ich sag mal, wenn es sonnig ist, dann bleibt das einmal so und fertig okay. für die nächste Stunde. Wenn es wolkig ist, genauso. Wenn es sich dauernd ändert, ja, dann hast du ein bisschen ein Problem mit damit. Aber es ist auf jeden Fall konsistenter, wenn das dann beide Kameras tun. Wenn du tatsächlich mit dem anderen Menschen gleichzeitig fotografierst, dann kannst du einfach eine Graukarte hochhalten und dann machen beide einmal schnell ein Bild. Das muss auch nicht scharf sein oder sonst was. Machen beide ein Bild von dieser Graukarte. Die muss auch nicht bildfüllend sein.
Stimmt, und dann kannst du hinterher. Das ist ja kein Hexenwerk. Die kannst du ja sogar, wenn das eine kleinere ist, kannst du die sogar noch irgendwie mit einer Strippe an die Kamera hängen und da baumeln lassen.
Die gibt's zum Umhängen zu kaufen. Ja. Die gibt's also die gibt's in Scheckkartengröße und allen möglichen.
Ja. Ja. Die nächste Frage kommt von Daniel und Matthias. Das
sind sogar Daniel, zwei Fragen,
genau. Daniel schreibt, würdet ihr vielleicht mal das Thema Doppelbelichtung besprechen? Hättest auch direkt schreiben können, ob ihr mal über Doppelbelichtung reden könnt. Matthias ist ja schon ein bisschen präziser. Doppelbelichtung. Geht das mit jeder digitalen Kamera oder muss dazu ein spezielles Menü vorhanden sein? Ich habe ja Doppelbelichtung habe ich früher öfter gemacht, aber analog finde ich Doppelbelichtung halt super, weil du dann eben
unberechenbar, ne?
Genau, weil du eben doch nicht weißt, was bei rumkommt. Das fand ich immer toll.
Da gibt es tatsächlich Projekte, wo du einen Film belichtest, ihn wieder zurückspulst, ihn dem nächsten gibst. Und dann gibt es so Ketten, wo dann zwei, drei Leute hintereinander den gleichen Film belichten.
Das ist geil.
Und dann guckt man mal, was bei rauskommt. Wenn ich sagen habe, solche Geschichten. Ja.
Wäre natürlich total cool, wenn das negativ auf negativ passen würde, weil jeder fädelt ja auch ein bisschen anders ein in seiner Mühle. Ne?
Ja, natürlich. Ja.
Ja, logisch. So, ja, geht das mit jeder digitalen Kamera?
Nee, geht nicht mit jeder digitalen Kamera. Also Doppelbelichtung heißt ja, dass also bei Film heißt es, du hast zweimal das gleiche Stück Film zwei Bilder gemacht. Bei digital bedeutet das, du hast in irgendeiner Form das eine Bild mit dem anderen, das eine Bild dem anderen digital überlagert. Das ist eigentlich eine digitale Doppelbelichtung. Die machst du bei manchen Kameras, kannst du die machen, ja. Da gibt's dann irgendwo Sicherheit einen Eintrag im Menü, wo du das auswählst, dann machst du das erste Bild, dann machst du das zweite Bild. Du kannst auch mal bei manchen Kameras mit Sicherheit dreifache Belichtungen machen. Aber die meisten Kameras können das nicht. Und das ist typischerweise eine Geschichte, die du hinterher machst, in der Nachbearbeitung. Heißt, du nimmst das eine Bild und hast dann eine Software wie zum Beispiel Affinity Photo, wo du einfach mit Ebenen arbeiten kannst. Das heißt, du nimmst das eine Bild und dann nimmst du als zweite Ebene drüber das zweite Bild und dann änderst du die Transparenz dieser Ebene. Das heißt, du kannst durch die eine Ebene so halb durchgucken und schon hast du deine Doppelbelichtung.
Gibt's das auf Knopfdruck oder muss ich darüber nachdenken jedes Mal? Hier Ebene klick, da Ebene klack.
Das ist ein manueller Prozess.
Ich frage jetzt aus der Perspektive von jemandem, der in 95, wenn nicht mehr Prozent aller Fälle Apple Fotos benutzt für seine Nachbearbeitung und gelegentlich mal Lightroom einschaltet und dann immer wieder neu nachdenken muss. Ja, darin geht's
halt leider nicht.
Ja, okay.
Aber ich gucke jetzt gerade mal, es muss mit Sicherheit irgendwie Apps geben, die das können. Also wenn du dann sowas auf dem Smartphone machst. Double Exposure Effects, Image Blender, Enlight, Blend Me, Double Exposure, Blend Editor. Also ich finde jetzt bei der Suche nach Double Exposure, ich werfe dir das mal über den Zaun und kannst es in die Shownotes machen, finde ich hier so diverse Artikel, die solche Doppelbelichtungs-Apps haben. Und das ist halt, beim Smartphone ist das toll, weil du hast ja auch gleich noch ein schönes Display und kannst dir dann vielleicht auch noch ein bisschen aussuchen, wie es zusammengebastelt werden soll und so weiter. Das wäre so mein Tipp an der Stelle. Zum einfachsten.
Nächste Frage. HDR, fragt Matthias. Wann macht man in den digitalen Kameras Dreier- oder Fünfer- oder Siebener-Serien? In welchen Schritten? Kann das grob pauschalisiert werden oder gibt es keinen Anwendungsfall, in dem 7 Bilder mit plus minus 2 EV nötig sind?
Also HDR. Ich fange mal vorne an.
HDR ist ein Knopf, da drücke ich drauf und dann ist das alles bunt.
Also HDR ist extrem missverstanden. Und das kommt daher, dass
du es Clownkotze genannt hast.
Genau, Clownkotze. Also, HDR war mal, also sagen wir so, eine Kamera kann, ein Sensor auf in einer Kamera kann nur einen gewissen Helligkeitsumfang abbilden mit einem Bild. Da gibt es dann Teile, wenn das wirklich starke Kontraste sind, dann sind Teile überbelichtet und Teile unterbelichtet. Wenn man das ausweiten möchte, das heißt die Kamera empfindlicher machen möchte in beiden Bereichen gleichzeitig, dann kann man das tun, indem man mehrere Bilder hintereinander schießt, die unterschiedlich belichtet sind und die hinterher mit Software zusammenrechnen lässt. Mhm. Da wird dann aus dem Bild, wo der Himmel schön belichtet ist, wird der Himmel genommen, aus dem Bild, wo die Schatten schön belichtet sind, werden die Schatten genommen. Und wenn man die Kamera dazwischen nicht bewegt hat, dann passt das alles toll zusammen und dann hat man dieses Bild, was diesen weiten Helligkeitsumfang abbildet. Mhm. Und das mit der Clownkotze kommt daher, dass dann die Software, die das hinterher das sogenannte Tone Mapping macht,
aus allen drei Bildern den Rasen nimmt und ihn dreimal genau so grün macht wie
die
tatsächlich dann das, echt so Pillepalle machen die das
im Prinzip, ja, also Witz. Nee, da wird tatsächlich halt alles irgendwie extrem überzogen und das ist Gott sei Dank nicht mehr so häufig, die meisten haben diese HDR Pubertät hinter sich und sind jetzt wieder normal. HDR ist aber toll, wenn man tatsächlich einfach nur diesen Dynamikumfang der Szene einfangen möchte, ohne es jetzt ganz zu übertreiben. Das heißt, da ist dann noch ein bisschen Zeichnung im Himmel, obwohl der eigentlich sehr hell war und der Vordergrund hat trotzdem noch Details, obwohl da kein Licht war. Und das, wenn du ein Smartphone hast heutzutage, dann macht das schon automatisch. Da musst du nichts tun. Das erkennt quasi, oh, das ist eine Szene mit viel Dynamik, viel Helligkeitsumfang, ich mach mal HDR und rechne das für dich zusammen. Das machen die einen besser, die anderen schlechter, aber generell ist das heute Standard in den Smartphones, in deiner digitalen Spiegelreflex oder spiegellosen Kamera musst du das auch noch anschalten. Da gibt's auch tatsächlich so einen HDR-Modus manchmal, wo das dann auch so ist, du drückst drauf, es macht klack, 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 hintereinander mehrere Bilder und das rechnet es dir in der Kamera zusammen. Oder du machst es manuell, du machst eine sogenannte Belichtungsreihe und sagst quasi der Kamera, mach zum Beispiel drei Bilder, eins da, wo du es gemessen hast, in der Mitte, eins minus eine Blendenstufe, eins plus eine Blendenstufe und hinterher musst du es dann zum Beispiel in Lightroom zusammenrechnen. Und jetzt kannst du deiner Kamera an dieser Stelle sagen, mach mal drei Bilder oder mach mal fünf Bilder oder mach mal sieben Bilder, je nach Kamerahersteller und Modell ist das unterschiedlich. Und sag ihm dann auch noch, mach zwischen den Bildern eine halbe Blendenstufe, eine ganze, zwei Blendenstufen und so weiter. Und der Matthias will jetzt wissen, ob man da quasi eine grobe Pauschalaussage machen könnte. Ich persönlich mache selten HDR, aber wenn ich es tue, dann mache ich es in der Regel mit drei Bildern. Und ob ich da jetzt eine oder zwei Blendenstufen Unterschied dazwischen mache, das entscheide ich aus dem Bauch raus. Und das kommt aus der Erfahrung. Hm. Also im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, würde ich sagen, mach mal drei Bilder plus minus eine Blende oder plus minus zwei Blenden. So in dem Bereich läuft das. Du kannst natürlich, wenn du ganz viel Zeit und Lust hast und es noch perfekter hinbekommen willst, kannst du es auch mal mit fünf oder sieben probieren. Aber da würde ich sagen, probier das mal, üb das mal, teste das mal in verschiedenen Situationen. Das ist so eine Sache, die kann man gut testen. Wenn Sonnentag ist, dann such dir eine kontrastreiche Szene raus, wo viel Schatten und viel Licht ist und
Stativ und durch.
Ja. Brauchst du nicht mal Stativ, die Software kann sogar die Kamera, wenn du es aus der Hand schießt, kann das quasi angleichen.
Ach.
Und du kannst.
Das ist ja praktisch.
Du kannst simpel und einfach einen Test machen, indem du die gleiche hochkontrastige Szene einmal mit drei, einmal mit fünf, einmal mit sieben machst und das Ganze dann jeweils mit ein oder zwei Blendenstufen und hinterher die Ergebnisse vergleichst. Dann hast du sechs Bilder insgesamt und dann guckst du, welches sieht am besten aus und das und dann schätzt du noch ab, ob du diesen Aufwand dann auch in Zukunft so treiben möchtest und dann hast du deine Lösung für dich.
Ja, super.
Put it to the test. Übrigens eines meiner Lieblingslieder von They Might Be Giants. Put it to the test.
Ne, da ist bei mir immer noch Birdhouse, aber gut, das war die Single. Manolo fragt, angesichts der Diskussion über Stress in der Fotografie durch zu viel Ausrüstung habe ich folgende Frage. Reduktion fördert oft Kreativität. Wenn ihr euch auf eine Konfiguration Kamera plus Objektiv beschränken müsstet, was würdet ihr wählen?
Ja, die Antwort ist für mich einfach. Das ist von eine vollformatige Spiegelreflex mit einem 24er Tilt-Shift.
Wow.
Aber das ist,
okay,
das bin
das
nur
ist,
ich.
Das ist tatsächlich, also das ist, da hätte ich jetzt gerade,
das bin nur ich. Damit könnte ich bis ans Lebensende fotografieren.
Ja, ich würde wahrscheinlich eine Spiegellose nehmen, die müsste gar nicht vollformatig sein, obwohl ich das geil fände, aber müsste nicht. Also, wahrscheinlich würde ich einfach bei meiner Alpha 6000 mit diesem, was ist das, 16 bis 55 Millimeter Blepo-Zoom, das würde ich wahrscheinlich nehmen. Und wenn es nur eine Brennweite sein dürfte, würde ich tatsächlich bei meiner Fuji X100 bleiben. Mit ihren,
die macht 30, oder?
23 auf APS-C ist dann 35 Vollformat. Ja, und dann müsste man halt mehr laufen. Und nachdem die Frage beantwortet ist, habe ich noch eine Folgefrage. Was würde euch fehlen, wenn ihr wirklich nur noch damit unterwegs sein würdet? Ganz eindeutig ein sehr lichtstarkes Tele.
Mhm. Das wäre für mich dann auch so, also ab und zu mag ich auch schon mal irgendwie ein starkes Tele haben.
Vor allen Dingen ein sehr lichtstarkes Tele. Also nicht so. Also einfach, um im Dunkeln sehen zu können, so in der Art.
Was machst du im Dunkeln mit einem lichtstarken Tele, Holger?
zum Beispiel, ich weiß, kennst du dieses Foto, was ich mal gemacht habe, von so einem Fahrradfahrer, der, wie heiße ich denn auf Flickr? Weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich komme ich automatisch zu meinem Scheiß, wenn ich Flickr eingebe und mich einlogge, was ich vergessen habe.
Also Holger Klein ist es nicht, das ist jemand anderes.
Tatsächlich?
Holgi. Ich würde sagen, es ist Holgi.
Meinst du?
Flickr.com/Holgi.
Ja, wenn du meinst, ja, okay. Jetzt müsste ich mal, jetzt müsste ich natürlich nochmal dieses Foto finden, was ich damals gemacht habe. Das ist lange her. Da gab es hier so einen Versuch, also was, der Rekordversuch oder sowas, da ist ein Fahrradfahrer irgendwie 24 Stunden oder sowas die ganze Zeit ums Tempelhofer Feld rumgefahren. Und da bin ich halt hin.
Und du bist dem nachgestellt.
Nee, ich bin da einfach hin, ich weiß gar nicht, ob es schon dunkel war und ich nichts früher nicht konnte oder so. Jedenfalls bin ich da nachts hin und habe ein paar Fotos davon gemacht. Das ist sowas, was man, finde ich, nachts mit einem Tele sehr gut machen kann. Ich suche immer noch das Bild. Und scrolle und scrolle und scrolle, während ich rede. Ich mag halt nicht blitzen und ich mag halt trotzdem gerne gelegentlich weit weg sein vom Motiv selber. Hm. Und dafür ist halt ein sehr lichtstarkes Tele wirklich sehr, sehr gut geeignet. Warte, ich kopiere es dir mal eben hier in den Chat. Da ist es. Das ist mit dem Tele. Könnte man natürlich.
Wird auch, der vom Auto gejagt?
Nee, das ist irgendwie Begleitfahrzeug.
Ach so, okay.
Die waren tatsächlich auf dem abgesperrten Gelände uns in dem Kreis gefahren.
Ja, geiles Licht.
Das ist geiles Licht und das kriegst du, glaube ich, auch nicht, wenn du dichter dran bist. Ich glaube, dass das dann nicht so gut funktionieren. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach Quatsch rede. Also.
Nee, du hast halt, ne, Sachen, die unterschiedlich weit weg sind von der Kamera. Und durch das Tele hast du da die Größen angepasst quasi aneinander.
Ja.
Ja, cool.
Tun wir mal in die Shownotes das Ding. So. Nächste Frage kommt von Adam. Ich arbeite gerade auf Basis von Chris 1 Hour 1000 Pics, wie ich schon in meinem Buche Die Gerechtigkeit des Lehrers 1 Hour 1000 Pics, Bilder eines vierwöchigen Urlaubs durch. Chris, wie handhabst du Belichtungsreihen und Panoramen in diesem Zusammenhang? Erst Belichtungsreihen zu HDRs und Panoramaaufnahmen zu einem Bild zusammenfügen und dann das Auswahlprozedere starten? Vielleicht, also, erklär noch mal, was du überhaupt machst in diesem Buch, mit diesem Buch zumindest.
Also ich habe dir den Link über den Zaun noch mal geworfen.
Habe ich längst schon in die Shownotes geschrieben.
Das ist ein E-Book, in dem ich meinen über Jahre erprobten Workflow, mit dem ich sehr schnell bin.
Ist ein kostenloses E-Book.
Das ist ein kostenloses
E-Book. Kinders, hier gibt's was gratis.
Ja. Ach so. Ich möchte nur eure E-Mail-Adresse, aber dann, ihr müsst euch auf den Newsletter eintragen, aber ihr dürft euch hinterher wieder austragen. Weil ich schick da quasi eh nie was raus. Ist tatsächlich so. Bin ich viel zu faul dafür. Also, 1 Hour 1000 Pics ist die sagenhafte Versprechung, dass man in einer Stunde 1000 Bilder bearbeiten könne. Und, mit viel Übung geht das auch und letztendlich ist das Ziel, aus den tausenden Bildern, die man aus dem Urlaub von der Veranstaltung mitgebracht hat, möglichst schnell die Essenz rauszukristallisieren. Und das geht über einen mehrstufigen Workflow, der quasi so in drei Phasen, das klingt alles total komplex, ist aber super einfach. Das E-Book hat 36 Seiten und ist ratzfatz durchgelesen. Und da ist unter anderem Die Einstufung der Bilder in 1 bis 3 Sterne. Ein Stern für hat dokumentarischen Wert, aber ich will dich nicht unbedingt vorzeigen. 2 Sterne braucht Arbeit und 3 Sterne, oh ja, da möchte ich dran weitermachen. Mhm. Und die Frage von Adam ist jetzt, was mache ich mit Belichtungsreihen, also sprich diese HDR-Geschichten oder Panoramas?
Das ist Spark Joy.
Was ich da tue, ist, ich markiere die gerade tatsächlich. Ja, das ist natürlich die Frage bei den Bildern. Ist tatsächlich auch die Frage.
Chris Kondo,
genau. die Frage ist, wo passen da diese Zwischendinge rein? Weil so eine Belichtungsreihe, so ein Panorama ist eben immer erstmal eine Zwischenstufe zum fertigen Bild. Da musst du noch was tun. Und ich gehe her und markiere die tatsächlich als 2 Sterne. 2 Sterne sind Bilder, die brauchen noch Arbeit. Hm. Was ich dann aber zusätzlich tue, und das habe ich nirgendwo in diesem E-Book aufgeschrieben, weil ich es halt nicht aufgeschrieben habe, ist, dass ich da noch ein Keyword, ein Schlüsselwort ranhänge an diese Bilder. Und zwar entweder HDR oder Pano. Damit ich die hinterher wiederfinde.
Stimmt.
Und dann habe ich so eine kleine Smart Collection. Ja. Und die zeigt mir dann alle Bilder, wo Pano oder HDR als Schlüsselwort mit drin steht. Und da kann ich dann in Ruhe, wenn ich dann irgendwie denke, jetzt hast du die Zeit dafür, diese Pano- und HDR-Bilder bearbeiten, zusammen stitchen und dann dem restlichen Prozess quasi zuführen. Hm. So mache ich das.
Ich mache das gar nicht. Marius schreibt, welche Reinigungsmittel und Utensilien sollte man denn für sein Foto-Hobby haben und was setzt man wofür ein? Also klar, Scheuermilch für die Linse und den Lenspen für die gründliche Außenreinigung. In diesem Sinne, wer reinigt, ist nicht tot. Auch schön.
Uiuiui, da bist du bei mir an der falschen Adresse, weil meine Kameras immer in einem gruseligen Zustand sind.
Chris reinigt noch nicht mal seine Flinten.
Nee, also ich habe in der Tasche in der Regel ein Mikrofasertuch. Ich werf gerade Zeug runter. Also Mikrofasertuch und zwar so 30x30 cm für die Küche, ne, wo man so eigentlich, was man so als Putzlappen verwendet. Mhm. Die kaufe ich im 5er-Pack im Supermarkt und dann nehme ich mir eins und stecke es mir in die Tasche und dann wird damit die Kamera ab und zu mal sauber gemacht.
Feucht. Entweder gehst du mal nass durch mit.
Feuchtes Tuch. und wenn so ein trockenes Mikrofasertuch ist super, um zum Beispiel vorne mal das Objektiv zu putzen damit. Und
ja,
das ist es.
Ich habe auch nur so ein Mikrofaser, also hab ich auch halt so ein Brillenputztuch, ja. Ich bin ja Brillenträger, das heißt, ich habe überall liegen Mikrofasertücher rum. Ja. Damit gehe ich halt mal über die Linse, gucke vorher, ob ich da groben Dreck drauf habe, weil ich die Linse halt nicht schleifen will. Und ja. Irgendwann habe ich mir auch mal so einen Blasebalgpinsel gekauft für innen, aber habe ich noch nicht.
Also man kann da beliebig viel Geld ausgeben mit Spezialreinigungsmittel für Kameras und für Linsen und für Sensorenreinigung und so weiter. Ja, ich habe noch so ein Sensorreinigungskit hier rumliegen mit so Swaps und Tröpfchen. Aber auch das brauche ich eigentlich quasi fast nie. Aber für außen, ja, abwischen, abpusten, das war es eigentlich schon.
Johannes schreibt, ich würde gerne Gewitterblitze fotografieren. Habt ihr Tipps für die richtige Belichtung? Meine Kamera, eine Lumix G9, hat einen Pre-Burst-Modus. Hilft das? Habt ihr Erfahrung mit externen Auslösern, zum Beispiel dem Pluto Smart Trigger?
Mhm. Gewitterblitze fotografieren ist viel, viel einfacher und viel weniger technisch, als du denkst, Johannes. Und sogar so einfach, dass früher die Fotografen mit den großen Filmplattenkameras auch Blitze eingefangen haben. Und also man muss nicht, wenn es blitzt, schnell auslösen. Weil das schaffst du eh nicht. Mhm. Und es gibt so Trigger, die das tatsächlich hinbekommen, also so externe Trigger, die quasi sehen, oh, jetzt blitzt was und dann muss ich ganz schnell die Kamera auslösen. Pre-Burst-Modus ist super klasse, aber die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, du packst die Kamera auf ein Stativ. Du stellst eine relativ niedrige ISO ein, so ISO 100 und machst eine manuelle Belichtung, das ist wichtig an der Stelle. Stellst eine mittlere bis kleine Blende ein, so Blende 8 ist da immer ganz gut.
Ja klar, Blitze und mitten in der Nacht, Blende 8. Hm? Blitze, genau, mitten
Blende
in der 8. Nacht.
Blitze in der Nacht, genau, ja. Korrekt. Und dann nimmst du dir so einen Fernauslöser, Drahtauslöser, wie auch immer, oder stellst die Kamera mal auf 30 Sekunden Belichtung. Und dann gewittert's und dann drückst du einfach mal und wartest, während die belichtet. Ne? Diese 30 Sekunden, die sind dann bei Nacht eher problemlos. Wenn da nichts passiert, dann hast du auch nicht viel auf dem Bild. Aber wenn dann in dem Moment irgendwann während diesen 30 Sekunden Belichtung der Blitz runterkommt, zufällig in deinem Gesichtsfeld oder im Gesichtsfeld der Kamera, dann hast du den Blitz eingefangen und dann machst den Deckel zu.
Und wartest, also einfach objektiv dicht machen vorne, also was Pappe drauf oder weiß der Geier, was damit nicht, naja, noch mehr Licht
aufgesaugt wird. Oder die Belichtung
wird.
Beenden, wie auch immer.
Wie auch immer. Jetzt hast du aber doch das Problem, also das, zumindest würde ich das jetzt vermuten. Ich stelle 30 Sekunden ein,
ja.
Filme sozusagen 30 Sekunden lang den Himmel.
Ja.
Der Blitz kommt in Sekunde 25, dann habe ich doch schon 25 Sekunden Hintergrundlicht.
Ja, aber du hast ja eine ISO 100.
Ja.
Du hast eine relativ mittlere bis kleine Blende, also es kommt nicht so viel Licht rein an der Stelle.
Ja.
Und da machst du einfach mal eine Testbelichtung von diesen 30 Sekunden und guckst an, wie hell die nachher rauskommt, wenn da noch die Stadt im Vordergrund ist, mhm, oder so. Und wenn das zu hell ist, dann gehst du halt auf 20 Sekunden oder machst die Blende noch ein bisschen kleiner.
Okay.
Und auf die Weise, also wenn ich Gewitter fotografiere, dann ist es tatsächlich so, ich mache das eher so 10 Sekundenweise. Und hab dann so die Kamera auf so einen Automodus stehen, mach alle 10 Sekunden ein Bild.
Mhm.
Das heißt, die macht alle 10 Sekunden eine 10 Sekunden Belichtung. Ich versuche die Kamera ungefähr in die Richtung zu zielen, wo die Blitze runtergehen. Und dann mache ich da, ich habe keine Ahnung, 100 Bilder, 200 Bilder. Und auf den meisten ist nichts drauf und auf manchen ist irgendwie ein schöner Blitz drauf. Mhm. So machst du das. Da habe ich übrigens auch mal eine tolle Wette gewonnen mit dem Ding. Und zwar, das war mit Freunden, da hat jemand gesagt, da habe ich behauptet, ich wäre schnell genug, einen Blitz zu fotografieren von einer anderen Kamera.
Oh, clever.
Und zwar aus der Hand.
Das heißt, und hast du die ganze Zeit die offene Kamera dahin gehalten?
Nee, die einzige Bedingung war, dass wir runterzählen, 3, 2, 1, 0 und bei 0 lösen wir beide aus. Das war der Hintergrund. Also der eine mit dem Blitz, der auslöst, und ich mit der Kamera, die den Blitz einfängt.
Auslösen, das Abschalten, ne?
Oder? Bei mir war das einfach, war die Belichtung so auf eine Viertelsekunde gestellt. Das war auch ein bisschen düster im Raum und so. Und ich habe einfach kurz bevor der andere abgedrückt hat, ausgelöst, und damit war auf jeden Fall der Blitz irgendwie drin. Das hat irgendwie zuverlässig 10-mal hintereinander funktioniert. Und die anderen waren dann doch sehr schockiert, wie schnell meine Reaktionszeit war.
Lucky Chris. Juna.
So kann man sich zur Legende machen.
Genau. Juna fragt, wie gehe ich mit Nahlinsen, da haben wir sie wieder, bei einer Rangefinder um? Ich habe eine Robot Royal Rangefinder Kamera und irgendwo bekam ich Nahlinsen dazu. Bei Spiegelreflexen sieht man ja das Ergebnis quasi durch den Sucher. Bei Rangefindern ist mir das ein Mysterium oder ein Knoten im Hirn. Ja, meine Rangefinder, also ich habe eine Voigtländer Besser 2, wenn ich da Objektive wechsle, was ja letztendlich das Gleiche ist, ich habe einen Einstellring, mit dem ich in meinem Rangefinder, also in meinem Sucher, den Rahmen verstellen kann. Also ich kann dem Ding sagen, ich habe einen 30er, einen 50er oder ich glaube einen 90 mm drauf oder so.
Genau. Aber also das ist das generelle Problem. Rangefinder ist ja ein Messsucher, das heißt, du hast ein Objektiv und das geht direkt auf den Film und daneben hast du dann einen Sucher und da guckst du durch und die beiden haben nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt, du hast keinen Live-Preview von dem Ding. Ja, das Einzige, was du tatsächlich tun kannst, wenn du da eine Nahlinse drauf machst, ist rauszufinden, wie sehr die den Bereich verkürzt und zu messen.
Ja.
Also wirklich mit dem Metermaß, Zentimetermaß irgendwie abzumessen, den Abstand. Anders geht's nicht. Es sei denn, du hast eine Nahlinse, wo dann noch eine zweite Nahlinse für den Sucher draufkommt, aber das ist eher unwahrscheinlich.
Ich guck gerade, was das ist, diese Robot Royal. Ah, so eine, ja doch, so eine relativ kleine. Manchmal gibt's das ja auch, dass wenn du Objektive wechselst auf analogen, dass du dann auch den Sucher wechseln kannst. So, das habe ich auch schon mal gesehen.
Also was es
scheint,
was
tatsächlich für die Robot Royal Aufstecksucher zu geben,
ja,
die dann zu den unterschiedlichen aber Brennweiten passen.
Brennweiten ja, aber Brennweite hat ja mit der Nahlinse erstmal nichts
zu tun. Stimmt. Obwohl doch, du veränderst doch die Brennweite dadurch, oder nicht?
Nö, mit der Nahlinse veränderst du erstmal nur den Abstand. Also Lupe. Ja, okay. Du bist dann, ändert das die Brennweite? Jetzt komme ich ins Schlingern.
Also ich würde jetzt aus meiner naiven physikalisch-technischen Minderbildung annehmen, dass das eine Brennweitenveränderung ist.
Nee, du hast recht. Aber eben auch Mindestabstandveränderungen. Aber ja. Brennweitenveränderung ist richtig. Nur hast du da wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen. Und was du da als Rahmen im Sucher bekommst, jetzt kommt das Problem, ist ja nur eine Kompositionshilfe,
ja.
Weil der dir sagt, wo dann das Bild aufhört.
Ja.
Aber das Scharfstellen, und da geht's ja drum, das kriegst du damit immer noch nicht gelöst.
Mhm.
Das Scharfstellen bei der Nahlinse, das ist das Problem. Also nicht das Framing.
Ja, ja, ja.
Sondern die Scharfstellung.
Also kannst du wirklich nur messen und dir einen Aufkleber hinten drauf machen, ja.
Also im Prinzip brauchst du ein Maßband.
Ja.
Anders wüsste ich es jetzt nicht. Das heißt, du bräuchtest
es gab zudem früher gab es mal, ich weiß doch, da gab es für, das ist, ich gehe jetzt ein bisschen weit draußen gerade, aber es gab früher mal für Armbanduhren, konnte man sich kleine Kalender ans Armband selber machen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Das waren so kleine Aluminium oder was auch immer für so Stahlblech, Plaketten. Da war halt so ein ganz normaler, so ein Monatskalender abgebildet, ne? So Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag untereinander, so dass du dann gucken konntest. Und das Ding hatte an der Seite so kleine Flügelchen. Und diese Metallflügelchen hast du hinter das Armband geklemmt, sodass du praktisch so eine Metallplakette mit einem aktuellen Kalender auf deinem Armband hattest. Sowas wäre ganz praktisch dunkel. Sowas wäre wirklich mal ganz praktisch für solche Kameraeinstellungen. Wenn du irgendwie was so Spezialsachen hast.
Die Uhrenplakette.
So eine kleine Plakette, wo du dir das drauf notieren kannst und dann klippst es dir halt an, wenn du losziehst. Oder
Geschäftsidee.
So. Weil das Problem ist ja, man vergisst es halt immer wieder. So, dann hast du es gemessen, schreibst dir das irgendwo hin, dann bist du unterwegs und denkst, ach fuck, wo ist der Zettel jetzt oder Smartphone? Oder?
Ja, heute haben die Leute eine Smartwatch, da kann man dann einfach mal schnell das hinterlegte Dokument sich angucken.
Smartwatches.
Was drin steht.
Ich warte ja auch noch darauf, dass ich mit meiner Smartwatch fotografieren kann. Warum geht das eigentlich nicht?
Es gibt welche. Es gab schon welche mit Kamera eingebaut, ja.
Finde ich eigentlich ganz cool. Gerade für Street, also so beiläufig Street. Ja, aber ich würde auf sehr viel in meiner Smartwatch verzichten. Eigentlich würde ich sogar auf die gesamte Smartwatch verzichten, weil das eines der überflüssigsten technischen Gadgets ist, das ich mir in den letzten Jahren zugelegt habe.
Also willst du eine Dick Tracy-Uhr, die
fotografieren kann? Ja, aber mit einem ordentlicher, also mit so iPhone-Kameras in der Apple Watch.
Ja, nee, irgendwann kommt das, irgendwann ist das möglich, aber im Moment. Herrlich. Du hast dann vor allem, wenn du Selfies damit machst, hast du immer so Bilder, die so von unten ins Nasenloch hoch fotografieren.
Wo man dann auch immer so ein dickes Kinn hat. Darum genau. Machen da ja immer alle Selfies von schräg oben, weil dann sieht man so schön schlank aus.
Mhm.
Ich kann das gerne mal demonstrieren. Apropos demonstrieren, kommen wir doch mal zur Bilderschau.
Machen wir.
Fragen, Einreichungen. Wir sind sehr dankbar für Fragen, Einreichungen, sonst sind unsere Sendungen immer nur 20 Minuten lang. Fragen reicht ihr bitte ein bei dem Link, der in den Shownotes auf vrint.de steht. Oder tftf.com, ne?
Tips from the top floor.
Ja, tftf.com/vrintfragen oder so ähnlich.
Ja, ja, passt schon.
Gut, das erste Bild.
Genau, drei Bilder. Das erste ist von Paul Neddermann, Sri Lanka Tuk-Tuk.
Sri Lanka Tuk-Tuk, ach herrlich. Dynamik. Und Dynamik im Foto finde ich immer.
Ich mag das. Also das ist ein Bild, das schön. Ist aus, wie gesagt, wohl in Sri Lanka passiert, in einem Tuk-Tuk. Das sind diese kleinen dreirädrigen, taxiartigen Geschichten. Und man sitzt hinten und der Fahrer in diesem Fall vorne so.
Taxiartige Geschichten ist ein bisschen, also sind es drei, ne, motorisierte
Mofas, drei, Mofas mit Kabine.
Diese Vespa-Dinger, wo sie in Italien auch mit rumfahren oder teilweise in den Städten so Hipster-Café drauf verkauft wird und sowas, genau.
Genau, und so ein Tuk-Tuk kann man sich da eben mal schnell mieten und wohin fahren lassen. Und das ist also quasi von hinten nach vorne fotografiert, dem Fahrer so über die Schulter. Man sieht noch die Hand des Fahrers am Lenker. Man sieht den Fahrer noch im Spiegel. Und tatsächlich auch die Person, die fotografiert, wohl noch so ein bisschen, glaube ich. Und
oh ja, tatsächlich, ja.
Und entgegen kommt ein anderes Tuk-Tuk, das ist schön rot übrigens, entgegen kommt ein anderes Tuk-Tuk, das sieht man durch die Türe des Tuk-Tuk, weil das ist eine offene Türe. Da kann man also auch rausfallen, wenn man möchte. Und das Ganze schön mit Motion Blur und Was ich mag, ist, dass das Bild tatsächlich so zweigeteilt ist. Halb, halb rechts ist die offene Tür, durch die man das entgegenkommende Tuk-Tuk sieht mit Verwischung, und links ist der Blick geradeaus
eben
auf den Verkehr.
Und das ist auch, ja, eben dadurch, dass halt auch die Türkante im Grunde das Bild mittig teilt fast, und du auf der linken Seite gar keine Bewegung hast, zumindest keine sichtbare Bewegung, weil natürlich alle in dieselbe Richtung fahren, so in etwa.
Und dann das hängt mittendran noch irgendwie so ein komisches Bildchen, das sieht mir eher aus wie so ein angeschraubtes Blech, und dass man sich da nicht wehtut beim Einsteigen. Und da ist, glaube ich, das sieht aus wie Johnny Depp als Pirat.
Stimmt.
Mit oben drüber Piratenschiff und so, da ist ja noch so ein Bildchen drauf, was auch irgendwie Aufmerksamkeit will, weil das ist ein Auge, was einen anguckt. Also das Bild ist irgendwie so schön bunt und ja, kann mir das richtig gut vorstellen, wie es
da ist. Ich mag sowas. Ich versuche das auch total oft, solche Bilder hinzukriegen, wo so ein wischendes Fahrzeug dann so durchfährt. Ich habe das in Prag mit den alten Straßenbahnen versucht, hat aber nie wirklich geklappt. Was habe ich falsch gemacht?
Nicht lang genug belichtet, die Kamera nicht gerade genug gehalten, wahrscheinlich auch nicht genug Burst gemacht, weil für sowas würde ich mal sagen, da machst du wahrscheinlich, weil das holpert ja auch beim Fahren, da machst du wahrscheinlich einfach mal die Kamera auf Burst und machst mal 5 bis 10 Bilder hintereinander.
Schau
mal,
der hat eine 30stel, das ist bei dem Licht, das da ist, wo er fotografiert hat, würdest du eigentlich auch nicht auf die Idee kommen, mit einer 30stel zu fotografieren. Da hätte ich dann wahrscheinlich eher so eine, keine Ahnung, 200stel oder weiß der Geier was gehabt.
Also wenn du
bist du automatisch zu kurz, ne?
Ja. So Motion Blur ist tatsächlich so bei Fahrzeugen, also es gibt eigentlich so eine Faustformel für Mitzieher. Und zwar, dass du die Geschwindigkeit, also wenn du beim Fahrzeug mitziehen möchtest, dass der Hintergrund so ein bisschen verwaschen ist, dann solltest du ungefähr so als Startwert die Belichtungszeit auf den Kehrwert der Geschwindigkeit in km/h setzen.
Also fährt 30, ich mache ein 30stel, es fährt 100, korrekt. Ich mache ein 100stel. Mhm.
Und dann hast du so ein Motion Blur, der noch angenehm aussieht, aber nicht zu viel ist. Und in diesem Fall passt das, glaube ich, ganz gut, weil so schnell sind die Dinger nicht. Also ein 30stel sieht da aus wie eine gute Wahl.
Ja. Hat gut geklappt. Yep. Und schöne Farben, schön knallig, also schön satt.
Das hat so ein Film-Feeling von den Farben.
Stimmt. Her. Nächstes Bild von David. Up and Down. Oh, auch Schwein gehabt.
Also Zentralperspektive, ne?
Genau. Das Rolltreppe von oben nach unten, zwei Rolltreppen, eine rechts, eine links, eine Treppenstufen in der Mitte, genau symmetrisch fotografiert. Und was echt super ist, im unteren Drittel dieser beiden Rolltreppen fährt gleichzeitig ein Mann runter und ein Mann hoch.
Genau.
Herrlich.
Und dann hast du noch diese Halb-Halb-Geschichte. Also das ganze Ding ist eher so monochrom. Ist es ein Farbbild, aber es fühlt sich sehr monochrom an, weil das halt Stahl ist und viel Grau und so.
Aber selbst das bisschen Rot, was da ist, was sind das, so Notausknöpfe oder so, sind ja symmetrisch. Sowas. Also sie sind auf gleicher Höhe.
Das richtig. Und das eine Ding, was jetzt die Symmetrie einfach komplett durchbricht, ist, dass die Abdeckung oben an der Decke auf der einen Seite schön intakt ist und auf der anderen Seite nicht da ist.
Stimmt.
Also du hast auf der einen Seite Baustelle und auf der anderen nicht. Der Rest ist aber sehr symmetrisch und das finde ich irgendwie cool.
Man guckt auch zuerst auf die kaputte Decke. Normalerweise würdest du zuerst auf die Menschen gucken, aber das ist so auffällig. Aber die
sind so klein, ne? Das,
und es ist so auffällig, dieser Unterschied an der Decke, dass du zuerst auf die Decke guckst. Sehr schick.
Dass David es nicht ganz symmetrisch hinbekommen hat, sieht man daran, dass auf der einen Seite man die Rolltreppe sieht und auf der anderen nicht, also die Stufen.
Oh, stimmt.
Ein klein bisschen nach links noch. Aber das ist so Zentralperspektive. So frontal auf was drauf. Etwas mittig komponieren, symmetrisch komponieren. Das ist so ein Ding, wo ich sage, noch ein Ticken aufpassen und korrekter machen, damit das dann wirklich sitzt. Weil wenn es so ein bisschen nicht sitzt, dann
hast du hinterher so Typen wie dich am Bein, die genau. Jetzt aber mal.
Aber nee, geiles Bild, deshalb habe ich es ja ausgesucht. Ja. Also gefällt mir.
Auch da, wie immer, die Frage, hat er darauf gewartet oder?
Ja, mit Sicherheit.
Ja?
Ja, da die zwei Leute, dass die dann tatsächlich, da bist du wahrscheinlich an der Stelle, hast du eher immer zu viele Leute im Bild. Und da würde ich mal behaupten, entweder hat richtig Schwein gehabt oder hat sich da 5 Minuten hingestellt und gewartet.
EOS 5D, das heißt ja die Kamera nicht, jawohl, wenn die Kamera die ganze Zeit umhängen hast und dann da um die Ecke kommst und siehst und denkst, oh geil, und machst Schnapp, kann ja durchaus
sein. Dann
musste
aber, dann sollte die Kamera bereit sein, wenn du das Glück auch tatsächlich nutzen möchtest. Nee,
er hat gewartet, hat eine Zehntelsekunde aus der Hand, vermute ich mal.
Zehntelsekunde aus der Hand, vermute ich auch, wahrscheinlich ein Burst von ein paar Bildern gemacht, damit es dann auch wirklich sitzt.
Gewartet hat er.
Ja.
Aber gut gewartet.
Das ist doch klasse.
Muss man auch mal sagen. Gut gewartete Rolltreppe. Das letzte Bild kommt von Barahir.
Ja.
Und heißt Herbst. Und ist es schwarz-weiß? Ja, es ist schwarz-weiß.
Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild und es hat ganz komische Schärfenverteilung. Also es ist ein Bild im Wald. Wir sehen Bäume, wir sehen Blätter, die scharf sind. Aber eigentlich außer den Blättern, die scharf sind, ist nichts scharf in dem Bild.
Naja, vor allen Dingen, das ist aber wirklich eine sehr komische Schärfenverteilung.
Genau,
also die Schärfenwurst ist im Grunde, naja.
Die Schärfenwurst ist ganz komisch.
Ist das so ein Lenz, das ist fast wie mit so einem Lenz-Baby oder so, ne?
Er hat es Gott sei Dank, also Jonathan heißt er, das hat es Gott sei Dank unten reingeschrieben, was es ist. Es ist eine Intrepid 4x5 Mark III. Also Intrepid ist eine, das ist eine 4x5 Zoll Großformatkamera. Also so ein Ding mit einem Balgen.
Mhm.
Und darauf ist ein Kreuznach Sümmer 210 mm Objektiv. Also ein für eine 4x5 Zoll Kamera, für eine Großformatkamera ist das ein leichtes Tele.
Ja.
Und was Jonathan da gemacht hat, ist, er hat vorne die vordere Standarte, also den Teil, wo nicht der Film drin ist, sondern das Objektiv, die hat er seitlich verkippt.
So, also das ist eigentlich ein Tilt. Ja, und das Absurde, ich versuch's mal zu beschreiben. Also, es ist ein herbstlicher Wald, schwarz-weiß, die Blätter sind vermutlich gelb oder braun oder sonst was. Hier sind sie einfach nur hell. Du hast die sehr dunklen, fast schwarzen Stämme, sieht ein bisschen aus wie Birke oder irgendwie sowas. Also, vergleichsweise dünne, lange Stämme. Und man guckt so in so ein Waldweg, könnte ein Waldweg sein. Man guckt so ein bisschen in die Tiefe des Weges. Und normalerweise würde man ja erwarten, dass auf einer horizontalen Ebene irgendwo Schärfe liegt. Tut sie aber nicht, sondern das, was man gewohnt ist, dass auf einer horizontalen Ebene die Schärfe liegt, also irgendwo in der Mitte, also unten ist unscharf, oben ist unscharf, dadurch hat man dieses vorwärts-rückwärts diesen Eindruck. Das Ding liegt halt nicht in der horizontalen, sondern es liegt in der vertikalen. Und je länger ich da drauf gucke, desto mehr macht mich das fertig. Das ist echt cool. Also es ist wirklich cool. Also weil das jetzt sieht's halt so aus, als wäre, also man das Gehirn kriegt nicht so richtig geparst, wo ist denn jetzt eigentlich vorne und wo ist hinten? Also ist jetzt der scharfe Baum, ist der vor dem unscharfen oder nicht? Also es ist eine sehr schöne Sache, ganz tolles
Ding. Ja, da, sehr, du kannst damit sehr, sehr fein mit so einer Großformatkamera die Schärfe bestimmen, wo die liegen soll, wie die durchs Bild schneiden soll.
Super,
und,
echt.
Das ist jetzt ein Extremfall. Das ist wirklich ein Extremfall. Aber
extrem geil, ehrlich.
Also es zeigt das doch sehr deutlich. Kann man übrigens bei uns auf dem Großformat-Workshop lernen, Hüstel, im Mai.
Workshop.
Ich gebe dir mal einen Link
dazu. Ja, mach mal.
Hüstel.
Da muss man dann aber auch eine Großformatkamera haben, oder?
Also wir haben reichlich.
Ja, wir aber haben, dann hat man hinterher ja keine. Das ist doch auch irgendwie.
Das ist zum Reinschnuppern. Wer dann hinterher eine
hat. Hinterher noch 5.000 Euro übrig hat.
Nee, pass mal auf. Diese Intrepid, was hier Jonathan verwendet, die ist nicht wirklich so teuer. Da reden wir, die Mark III kostet 280 britische Pfund.
What?
Plus Objektiv, das muss noch dazu.
Okay, das ist dann wahrscheinlich nicht günstig, oder?
Aber da reden wir bei einem Standardobjektiv von ein paar hundert Euro. Das ist nicht so ganz wild. Also du kommst deutlich unter 700-800 Euro kommst du raus mit einer Kamera, mit der du arbeiten kannst.
Das ist ja nix. Also ist natürlich viel Geld, aber wenn du jemand bist, der Großformat fotografieren will, dann ist das ja
wirklich. Die Einsteigerkamera. Das ist die Einsteigerkamera. Die haben vor ein paar Jahren angefangen mit einem, ich glaube, das war ein Kickstarter, wo sie diese Intrepid angefangen haben. Das ist, die ist aus Sperrholz, beziehungsweise aus dickem Multiplex ist die.
Mhm.
Die ist also relativ günstig produziert. Deshalb können die so günstig machen. Ist aber deutlich präzise genug. Vor allem die aktuellen Mark III, Mark IV ist jetzt schon da. Stabil, klasse, gibt's in Rot, den Balgen in Rot, Grün, Blau und Schwarz. Also auch noch schick.
Mhm.
Und wir haben zwei Stück davon hier stehen und die sind total praxistauglich. Also das ist nicht wirklich, also wenn man sich die Preise für Digitalkameras anguckt.
Einmal das, und ich würde jetzt mal unterstellen, dass jemand, der Großformat fotografieren will, das ist halt, das wird nicht so ein Bleppo sein wie ich, der sich so ein Ding holt, weil er es irgendwie mal geil findet, dann drei Platten durchfotografiert und es dann in der Ecke verstauben lässt oder so, sondern ich glaube, das sind dann schon Leute, die damit auch wirklich ernsthaft was unternehmen wollen. Und wenn du ernsthaft was damit unternehmen willst und wenn es nur ein Hobby ist, das du ernsthaft verfolgst, dann sind 800 Euro auf einmal nicht mehr so viel Kohle.
Ja,
muss man ganz einfach mal sehen. Das, ja, eben.
Das, die haben, also ich muss noch mal das Loblied auf Intrepid etwas weiter singen, weil die haben nämlich jetzt auch was gebastelt, was umwerfend ist. Eine Kamera kann man ja auch als Projektor verwenden, ne, indem man ja, von klar, hinten ja, einfach reinleuchtet mit einem Bild. Und das haben die gemacht, das nutzen die, indem sie ein sogenanntes Enlarger-Kit anbieten für diese Kamera, wo du diese Kamera zum Vergrößerer machen kannst für die Dunkelkammer und dann deine 4x5 Zoll Negative quasi über diese Kamera mit einem Licht und Rahmenkit hinten dran quasi dann auf Fotopapier ausbelichten kannst. Das heißt, du kannst die Kamera für 180 Pfund in einen Vergrößerer umwandeln, der 4x5 Zoll fähig ist. Das ist sagenhaft, weil ein 4x5 Zoll Vergrößerer, das kriegst du so einfach nicht mehr.
Das heißt, jeder, der ein kleines Fotolabor zu Hause hat, müsste doch sich so eine Intrepid Lens gekauft haben. Oder er hat es noch nicht mitgekriegt, kann auch sein.
Das ist die einfachste Möglichkeit aktuell und günstigste Möglichkeit, um 4x5 Zoll Negative zu vergrößern. Goll. Es ist sagenhaft. Und natürlich kleinere Formate. Das geht natürlich immer.
Goll.
Ja.
Damit sind wir am Ende der Sendung. Einreichung für die Bilderschau, da wo ihr Bilderschau-Bilder einreicht, nämlich auf dem Blog, da gibt's einen Link, da klickt ihr hin und dann macht ihr so. Ihr wisst schon. Dir wünsche ich eine gute Reise. Was war das? Äthiopien und Bhutan, ne?
Äthiopien und Bhutan. Und vergesst nicht, uns zu sagen, ob ihr das hier mal live haben möchtet.
Genau, vergesst so, das nicht. Vergesst nicht, bei Chris in die Workshops zu gehen, der lebt nämlich davon.
Yay! Besten besonders jetzt, wo das mit den Reisen ja, wahrscheinlich genau. Dieses Jahr irgendwie schwieriger wird. Ja.
Dann gehen wir alle auf Workshops, wenn die Workshops raiden. Mein lieber Chris, vielen Dank und tatsächlich gute Reise.
Dankeschön, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.